Abend. Wir wollen anfangen, den Herrn loben und preisen. Wir werden 5 schöne Chorusse singen, vielleicht auch 6. So, wir wollen den Herrn einfach ehren und einfach Halleluja sagen. Lass uns zusammen Halleluja sagen. Das entspannt sich. Halleluja, preist dem Herrn. So, ihr dürft fleißig uns anleiten. Ewiger Gott, Verheißungen haben. Wir Kinder Gottes, wir sind nicht arm dran, sondern wir sind reich. Herr, du hast uns alles gegeben. Wie die Sonne aufgeht, so geht dein Volk auf. So geht deine Gerechtigkeit, so geht dein Heil in unserem Leben auf. Ich preise dich, Gott. Halleluja. Wir wollen Gott weiter preisen, ihn anbeten. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Halleluja, Halleluja.
Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich bin dankbar, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Gott ist unter uns. Kannst du Amen sagen? Die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen wie die Sonne. Preis Gott. Und die Sonne scheint, auch wenn wir sie nicht sehen. Auch jetzt gerade um 19 Uhr scheint die Sonne, bloß das auf der anderen Seite. Das Licht ist da. Und über den Mond reflektiert es, gibt es wieder. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Heute Abend ist mein Thema, alles was du brauchst, ist dir bereits gegeben. Ein starkes Thema. Ich kann dir jetzt eine ganz schnelle Predigt bringen. In ein paar Sekunden sind wir fertig und du kannst nach Hause gehen. Oder ich kann etwas länger, ausführlicher sagen. Die Kurzpredigt ist die, ich fange mit einem Märchen an, mit einer Legende oder Sage, die ich ein bisschen selber verändert habe. Da ist ein Prinz, ein König, der hat 3 schöne Prinzessinnen, die ihn besuchen aus den verschiedensten Regionen dieser Erde. Und er will sie ja nicht leer nach Hause schicken und sagt, Prinzessin, wünscht dir was. Und dann kommt die erste und sagt, ich möchte das Gemälde, das bei dir im Palast hängt, das fehlt zu meiner Sammlung. Und dann sagt der Prinz, du sollst haben. Die nächste Prinzessin kommt und sagt, der Prinzessin, wünscht dir, es gehört dir alles bis zur Hälfte meines Königreichs, ich will es dir geben, wünscht dir was. Dann sagt sie, in meiner Sammlung diese chinesische Vase, die möchte ich unbedingt haben, die fehlt mir noch. Wenn du darauf verzichten könntest, entbehren kannst, ich gebe sie dir gerne. Also könntest du mir geben und die fehlt zu meiner Sammlung, du sollst haben. Dann kommt die dritte nette süße Prinzessin und sie sagt, und das gleiche sagt der Prinz zu ihr, wünscht dir was. Dann steht sie da, verklärt, verträumt und sagt, Prinz, ich möchte dich haben. Und genau das, um das geht es mir heute Abend. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Amen. Und wir sollten aufhören, um Liebe zu beten, um Glauben zu beten, um Geduld zu bitten oder Kraft zu bitten. Wenn du Jesus hast, hast du Kraft, hast du Geduld, hast du Freude, hast du Friede, hast du die Blumenvase und das Gemälde, hast alles, ist die Sammlung komplett. Und deshalb, das ist die Kurzpredigt. Die längere Predigt, die dauert etwas länger. Alles, was du brauchst, das ist dir bereits gegeben. Zuerst möchte ich dich noch einladen. Ich möchte dich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen habe ich eine ganz starke Predigt. Adventspredigt zwar auf der einen Seite. Kenne die Wirkungsweise Gottes. Wie arbeitet der liebe Gott? So, was sind so seine Methoden, seine Techniken, seine Prinzipien und so weiter? Wie arbeitet Gott? Wo setzt er an? Dann am Mittwoch besiege deine Zweifel. Du hast so viel Zweifel. Du glaubst auf der einen Seite und ist ganz normal, also du bist nicht schlechter als die Aposteln damals gewesen sind. Die Apostel, die zweifelten oder sie weinten vor Freude. Das sind die Apostel. Also wie kann man vor Freude weinen? Wie kann man lachen auf der einen Seite und wie kann man weinen und so weiter? Sie zweifelten, obwohl der Heiland neben ihnen steht, zweifelten sie. Also das Zweifeln ist erlaubt, aber wie überwinde ich den Zweifel? Das wird mein Thema sein, über Zweifel, wie kriegst du unter die Füße, besiege deinen Zweifel, dass du absolut glaubst, und zwar Glaubenserfahrungen, wie du sie machst und wie du dann immer wieder so Teilerlebnisse machst, so in kleinen Schritten immer weiter, immer näher zu der Gnade, zum Gnadenthron Gottes kommst. Das wird so meine Botschaft sein. Dann am Freitag lebe das gute Leben. Dann am Samstag, den 29. 19. Uhr, besiege deine Minderwertigkeit. Wir sind so klein, wir sind so arm, wir sind so schwach, wir sind so elend. Der ganze Jammerhaufen, was du alles bist, treibe die ganzen Klageweiber raus. Überwinde deine Minderwertigkeit. Also mich mag niemand, mich versteht niemand. Doch, dich versteht der liebe Gott. Und wenn der liebe Gott dich versteht, versteht dich das ganze Universum. Das Geheimnis, das musst du nur begreifen. Okay, lass mich an mein Thema hineingehen. Alles, was du brauchst, ist dir bereits gegeben. Die meisten Gläubige wissen nicht, wie reich sie sind. sind immer Bettler. Und der Herr möchte dich heute Abend von der ganzen Bettelei befreien. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Herr, ich brauche noch das, davon noch mehr und noch ein bisschen noch was dazu. Du solltest heute Abend lernen, mit mir zusammen, mit Gottes Hilfe, aus der Fülle Gottes zu leben. Es ist alles euer. Was meine, sagt der Vater, das ist auch dein. Dir gehört alles. Auch wenn du ein verlorener Sohn, verlorene Tochter bist. Du sitzt an einem reich gedeckten Tisch. Dein Vater hat Brot die Fülle. Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Lerne aus der Fülle Gottes zu leben. Die meisten Gotteskinder wissen nicht, wie reich ihr himmlischer Vater ist. Meines Gold und Silber, sagt der Herr. Gott verfügt über alles, was du brauchst. Du solltest nur zu ihm kommen und mit ihm dich mal unterhalten. Daddy, ich brauche da neue Hosen, neue Schuhe, neues Hemd, neue Krawatte. Ich brauche etwas wieder. Und du wirst sehen, wie Gott dich überrascht. Er wird vielleicht nicht gleich das geben, was du gerade ausdenkst, aber er wird dir das geben, was du brauchst. Wer wirklich zu Jesus damals gekommen ist und auch den Aposteln begegnet ist, bei dem hat die Bettelei aufgehört. Gib mir eine kleine milde Gabe. Dieser Mann, der bittet schon 38 Jahre an der schönen Pforte, eigentlich zum Tempel, dieser Bettler, und bitte gib mir eine kleine Spende. Dann hat der Petrus nichts anderes übrig für ihn, als zu sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, spring hoch. Und noch nie, 38 Jahre hat nicht mehr gelaufen, läuft der Mann und tanzt und jubelt und kann es nicht fassen, der will sich gar nicht mehr hinsetzen und will gar nichts mehr. Er ist so glücklich und 5000 Menschen kommen durch ihn zum Glauben. So, wer Jesus begegnet, der ist nicht mehr blind, der ist nicht mehr taub, der ist nicht mehr lahm, der ist nicht mehr arm. Und zwar in meiner Bibel steht, da soll kein Armer und kein Kranker unter dem Volk Gottes sein. Wenn du Jesus begegnet bist, hört auf die ganze Bettelei in deinem Leben. Du vertauschst deine Armut im Reichtum Gottes. Du lebst aus seiner Fülle, auf seine Kosten. Du lässt dich auf seine Kosten dich einladen und versorgen und verspeisen. So herrlich. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben werden. Du vertauschst deinen Mangel in seine Fülle, deine Schwäche in seine Stärke. Wahre Gläubige, und ich sage wahre Gläubige, nicht Kirchengläubige, nicht Religiöse und nicht tote Christen, sondern wahre Gläubige führen ein fantastisches Leben. Die gehen von einer Herrlichkeit zur anderen. Und die Herrlichkeit Gottes hört nicht mehr auf und so weiter. Die müssen dann manchmal an manchen Stellen sagen, Herr, stopp, ich muss jetzt zuerst mal tief Luft holen, ich muss das alles verarbeiten. All das, was du mir so servierst und schenkst, denn du lebst aus seiner Fülle. Wir als wahre Gläubige leben in einem anderen System. In einem anderen System, es wird euch gegeben werden. Alles, was du brauchst, es wird dir gegeben werden. Wer dem Herrn einmal richtig begegnet ist, den Herrn richtig entdeckt hat, den Herrn richtig geschmeckt hat, der will auch nichts mehr anders. Also ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber mir geht es. Also ich bin so zufrieden mit meinem Heiland, dass ich auch gar kein Verlangen habe nach dem Teufel, dass ich gar kein Verlangen habe nach irgendetwas anderem. Also und ich frage mich, was würde mich noch ausfüllen in diesem gesamten Universum? Was würde mich ausfüllen und mich befriedigen? Denn ich bin zum Glauben gekommen, nicht weil ich Probleme hatte. Ich bin nicht von dieser Sorte, die rauschgiftsüchtig waren, krank waren und so, sondern ich habe einfach gemerkt, da muss noch mehr geben. Und wo ist dieses Meer? Und dann habe ich rumgesucht in Religionen, habe gedacht, vielleicht haben die was, die sind älter. Dann habe ich in den Philosophien gesucht und ich bin eigentlich dankbar, dass Gott mich so auf Umwege geleitet hat in alle möglichen Bereiche und Gebiete. Und ich musste sagen, das ist nichts und das ist nichts. Und endlich kommt jemand und sagt, gerade du brauchst Jesus. Und ich sagte, nee, danke, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aber dann habe ich doch probiert, dann hat er mir schon liebevoll empfohlen, probieren Sie doch mal, beten Sie mal, vielleicht ist Jesus was für Sie. Sie haben ja, nachdem Sie alles schon probiert haben, vielleicht ist Jesus gerade das, was Sie suchen. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und von dem Moment bin ich ein reicher Mensch. Von dem Moment bin ich ein gesegneter Mensch. Von dem Moment bin ich ein gesunder Mensch. Von dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Ich habe geschmeckt, wie gut der Herr ist und seitdem habe ich meinen Appetit nicht mehr verloren nach Jesus. Und wenn die anderen kommen mit irgendetwas anderem, ich schmecke gleich raus. Das ist nicht dieses Geschmäckle, dieser Geschmack. Das ist irgendwas anderes, das ist eine Wassersuppe. Alles, was Philosophien und Religionen und Meinungen und Trends und Modeerscheinungen anbieten können, das ist alles nur Wassersuppe. Da fehlt Inhalt. Und bei Jesus hast du Inhalt. Da ist alles drin, was du brauchst. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht zu einer Kirche gekommen bin, sondern zu Jesus und mich für Jesus entschieden habe. So, dann weißt du, wie reich du bist. Dann brauchst du die ganzen anderen Angebote nicht mehr. Denn wenn Leute kommen, kommen sie zu uns. Weißt du, am Anfang war ich auch so ein Depp, der hinter jedem Deppen hergetippelt ist. Ich habe aufgehört, hinter jedem Menschen nachzurennen, hinter jedem Evangelisten, hinter jeder Konferenz, hinter jedem Kongress nachzulaufen. Ich weiß, was ich in Jesus habe. Und wenn ich etwas brauche, strecke meine Hand und schon fließt es. Gott begegnet dir überall, wo du bist. Du musst gar nicht dorthin gehen oder dort nach Florida fahren oder nach Toronto fahren oder nach Kansas City fahren. Den ganzen Zirkus kannst du dir sparen, kannst lieber nach Miami fahren und dich dort baden gehen und hast mehr davon, wenn du baden gehst und oder sonst irgendwie eine Weltreise machen, so hast du mehr davon. Du musst nicht mehr da und dort. In der Bibel heißt es, sie werden sagen, da ist Christus und so weiter. Glaub dem ganzen Schwindel nicht. Christus ist da, wo du stehst. Da, wo du lebst. Da, wo du arbeitest. Da, wo du leidest. Da, wo du kämpfst und du sagst, Herr, hilf mir. Und da ist der Herr und will dir begegnen. Also, du bist ausgefüllt, du bist glücklich, innerlich satt. Du weißt, ich habe alles, was ich brauche. Was brauche ich mehr? Ich kann auch nur mal einen Schnitzel auf einmal essen. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche ein Bett. Ich kann nicht in 10 Betten schlafen und jede halbe Stunde ein anderes Bett. Nein, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin glücklich, ich bin ausgefüllt, bin reich gesegnet. Weißt du, was du in Gott alles besitzt? In der Bibel heißt es, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das war die Kurzpredigt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und dann musst du jetzt nur noch Leben lernen und ausleben. Gott hat dir alles vor langer Zeit alles gegeben. Da ist alles da. Eigentlich, was du heute erlebst, ist vor 2000 Jahren abgeschickt worden. 2000 Lichtjahre entfernt bist du von der Herrlichkeit Gottes. Jetzt kommt es an, weil du da bist, weil du jetzt hier existierst. Deshalb erlebst du jetzt gerade das, was du brauchst. Also vor 2000 Jahren ist das alles schon passiert. Es kommt jetzt erst an, diese Sendung. Jetzt bist du da, jetzt brauchst du es und jetzt kriegst du es auch. Gott hat uns alles gegeben. Weißt du, Gott hat für den Menschen wunderbar gesorgt. Bevor er den Menschen schuf, hat ihn nicht in einen luftleeren Raum da irgendwo auf dem Mond abgesetzt, am kahlen Planeten. Nein, er hat den Garten gepflanzt. Wunderbare 4 Flüsse haben diesen Garten umgeben und so weiter. Wunderbare Pflanzen. Er hat alles wunderbar gesorgt, aber alles da, komplette Klimaanlage. Wenn Gott einfach die Führung in deinem Leben übernimmt, da ist alles da. Da fehlt es an gar nicht und du wirst nichts mangeln. Der Herr hat seine Jünger mal gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Nee. Auch wenn es manchmal sehr knapp war, aber kein Mangel gehabt. Auch wenn sie manchmal Ehre nur ausraufen mussten, kein Mangel gehabt. Gott hat die Menschen in einem wunderbaren Eden, Garten Eden gesetzt und sagt, da ist alles, was du brauchst. Du musst jetzt nur noch den Dingen Namen geben. Wie heißt Löwe, Tiger, Hund, Katze und so weiter. Benennst alles und mit der Schlange gibst dich nicht ab. Okay? Alles wunderbar gemacht, dann schuf er die Lebewesen. Zuerst hat Gott die Pflanzen geschaffen, damit die Lebewesen etwas haben, damit die müssen auch durch etwas existieren und so weiter, durch was sie leben können. Gott macht keine halben Sachen. Wenn Gott was macht, macht er immer eine ganze Sache. Gottes Konzept ist immer Ganzheit, an alles ist gedacht. Du wirst es nicht vermissen, du glaubst manchmal, ich vermisse etwas, aber dir fehlt nichts. Wenn du richtig in Gott bist, und ich setze voraus, richtig in Gott sein, dich richtig in die Arme Gottes fallen lassen, in die richtige Familie angekommen sein, in der richtigen Umgebung und so weiter, im Garten Eden, wenn du dort gelandet bist, bist du in einem blauen Planeten gelandet. Wir müssen Gottes Wirken verstehen, das mache ich morgen, gehe ich an dieses Thema ran, aber wenn Gott handelt, ist immer Ewigkeit. Gott hat nicht Raum und Zeit, da ist er nicht begrenzt daran, er ist nicht so begrenzt wie wir Menschen. Für uns ist die Zeit da, für Gott ist es immer jetzt, heute und hier. So, wenn Gott handelt, das ist immer jetzt. Und zwar, er handelt in dem Moment, wo du brauchst. Und für dich ist es jetzt, ach, ich warte schon 100 Jahre. So lange kannst du gar nicht warten. Aber du wartest schon eine halbe Ewigkeit. Und für Gott ist, Gott kommt aus der Ewigkeit in dein Leben, in deine Zeit, in deinen Raum hinein und er wirkt. Deshalb verstehen wir manchmal Gott nicht, weil wir damit Probleme haben mit Raum und Zeit. Wir denken, also jetzt gebetet und schon gestern hätte schon alles da sein sollen. Gestern, nein. Gott sagt, warte, hab Geduld. Gottes Stunde muss geschlagen haben. Gott lebt immer in der erfüllten Zeit. Und wenn die Zeit erfüllt ist, passiert das. Und vielleicht ist manches noch nicht dran in deinem Leben oder in meinem Leben noch nichts dran. Gott ist nämlich zeitlos. Ich habe gestern gesagt, es gibt 2 Tage in deinem Leben, worüber du nicht verfügst. Du kannst Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag verfügen, sogar noch, selbst am Sonntag kannst du verfügen, aber es gibt 2 Tage, über die du nicht verfügst in deinem Leben. Das ist gestern und das ist morgen. Über die 2 Tage verfügst du nicht, aber über heute verfügst du über jetzt. Und das, was du heute brauchst, ist dir heute gegeben worden. Nicht, was du gestern gebraucht hättest, das ist das verpasst, schon verpasste Gelegenheit. Und was morgen, darüber verfügst du nicht, noch nicht. Heute bekommst du alles, was du brauchst. Und zwar jetzt in dieser Situation, wo du gerade dich befindest. Heute ist dein Tag. Heute spielt sich dein Leben hier ab. Für Gott ist es Ewigkeit. Für Gott ist alles eins. Für Gott ist das gestern dein Heute. Für Gott ist das Morgen dein Heute. Für Gott ist alles jetzt. Deshalb verstehe Gott, also wenn du manches jetzt noch nicht hast, aber es ist schon alles für dich bereitgelegt. Alles wartet auf dich. Die Krone der Gerechtigkeit, die mir schon beigelegt ist, sagt der Apostel Paulus. Also liegt schon, ich muss nur noch heimkommen und mir die Krone aufsetzen. Der Thron, wo du drauf sitzen wirst, ist schon bereitet für dich. Die Wohnung im Himmel, in die du einmal beziehen wirst, dieser ganze himmlische Palast, der ist für dich schon gebaut. Und du wirst heimkommen, das ist alles perfekt, alles vollkommen. In der Bibel heißt, wer gute Tage sehen will, Jakobus 3,13, wer gute Tage sehen will, willst du gute Tage sehen in deinem Leben? Und zwar gutes gestern, gutes heute und gutes morgen. Wenn du gute Tage, also in Plural, gute Tage sehen willst, dann musst du einiges tun. Diese guten Tage, über die die Bibel spricht, der Tag des Herrn ist ein guter Tag. Ein Tag des Sieges ist es, zwar für die Welt ein Tag der Schrecken und der Grauen und der Furcht und so weiter. Also wer gute Tage sehen will, also nicht schlechte Tage, böse Tage, Trübsalstage, die wollen wir nicht sehen, für die bin ich auch nicht interessiert oder daran bin ich nicht interessiert. Ich will gute Tage sehen. Lass uns zusammen sagen, ich will gute Tage sehen. Halleluja, Halleluja, gute Tage, freu dich. Was soll der tun, wenn der gute Tage sehen will, der gute Kerl? Da heißt es hier, Jakobus 3,13, der soll verständig sein, Kopf einschalten. Wenn du gute Tage sehen willst, schalt deinen Kopf ein, denk ein bisschen was. Wenn du gute Tage sehen willst, tue gute Werke. Gute Taten zeigen. Also, produziere dich heute, wenn du gute Tage sehen willst, tu was Gutes. Und wer gute Tage sehen will, der soll demütig sein. Also gestern habe ich die Botschaft gehabt, du sollst demütig sein, aber dich nicht erpressen lassen. Ganz arg wichtig, das ist so ein Gesetz für dein Leben. Das 14. Gebot, wir lernen ja Gebote Gottes, neue Gebote gebe ich euch. Du sollst demütig sein, aber dich nicht erpressen lassen. Was es auch immer heißt. So, wir werden heute auch ein paar neue Gebote lernen. Demütig sein, verständig sein, gute Werke tun, Gutes tun. Und zwar überall, wo du stehst, tu nur Gutes. Du hast alles, was du brauchst, um gute Tage zu sehen, um Gutes zu tun. Du hast alles, was du brauchst, um alles zu verstehen. Ich glaube nicht, dass hier jemand da ist, der keinen Grips hat. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber wir haben genug Grips. Wir müssen nur es gebrauchen. Und wenn wir nicht genügend Grips haben, dann liegt es nicht an uns, sondern weil wir nicht rechtzeitig angefangen haben, diese Dinge zu gebrauchen. Wir sollten rechtzeitig anfangen, deshalb in der Jugend so früh wie möglich anfangen, unseren Grips zu gebrauchen. Als unser erstes Kind kam, unsere Tochter, wir waren so traurig, als wir gemerkt haben, so nach 3 Jahren, unser Kind ist total unmusikalisch. Und wir machen gerne Musik, meine Frau spielt, ich spiele, wir singen, in der Gemeinde wird viel gespielt und gesungen. Wir waren so traurig, unser Kind kann keinen Rhythmus halten, ist überhaupt, hat kaum ein Gehör, unser Kind ist total unmusikalisch, wir waren so traurig. Und dann verging ein Jahr, wir haben gebetet, lieber Heiland, schenk unserem Lilian Gehör und Rhythmus und dass sie musikalisch wird. Okay, bis wir gehört haben von der Yamaha Musikschule, und ich mache jetzt keine Schleichwerbung dafür, sondern die sagen, jeder Mensch, der geboren wird, kann singen und spielen, denn so wie jeder Vogel fliegen kann, so wie jedes Tierchen krabbeln kann und jeder Fisch schwimmen kann, so kann jeder Mensch singen. Er muss nur rechtzeitig anfangen. Wenn wir nicht unsere Gaben erwecken, die Gott in uns gelegt hat, in dir steckt alles drin, was du brauchst. Aber du hast vielleicht zu spät angefangen. Jetzt mit 25 eine Sprache zu lernen oder mit 40 da was Neues zu machen, der Heilige Geist kann dir helfen. Und er hilft dir, wenn du einen guten Willen hast und wenn du es brauchst. Gott kann diese Gabe erwecken, wenn du daran arbeitest, konsequent arbeitest. Du kannst alles, wenn du willst und wenn du rechtzeitig anfängst. Ich kenne einen Pastor, dem wurde charismatisch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber der hatte riesige Probleme. Er wollte so gerne, wenn der Heilige Geist die Versammlung übernimmt, auch in Zungen anfangen zu singen. Er hatte große Probleme. Herr, gib mir Gnade, dass ich, wenn die Salbung kommt, dass ich auch die Gemeinde in Zungen singen oder Zungengesang leiten kann. Es ging nicht. Und irgendwo hat er gebetet, nach etwa 6, 7 Jahren, plötzlich wie Pfropfen. Der fängt an, in Sprachen die Gemeinde zu leiten, zu singen. Und der war fast nicht mehr zum Stoppen. Inzwischen ist er Rentner geworden, aber der war nicht mehr zum Stoppen. In jedem Gottesdienst, 2, 3 Mal in Sprachen hat er das die Gemeinde singen lassen. So eine Freude hat er am Zungengesang empfunden. Wir müssen die Freude empfinden und dann diese Freude umsetzen und die Freude daran haben, an den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Gebrauch es. Wenn du nicht gebrauchst, wenn du Zungensprache nicht gebrauchst, verlernst du. Wenn du eine Sprache nicht gebrauchst, verlernst du. Ich habe gemerkt, das ist meine eigene Muttersprache. Ich habe in der Schule gelernt und zu Hause gesprochen, mit meinen Freunden gespielt, bin in Litauen. Und wenn du heute mich fragst, nach 30, 40 Jahren oder 50, ja 40 Jahren, ich kann kaum Litauisch mehr. Aber als ich dort war, ich war so verblüfft, auf dem Markt kaufe ich ein, verhandle mit den Frauen in Litauisch, erzähle denen in Litauisch, im Gottesdienst kann ich mit den Litauisch und mich unterhalten. Du lernst, das kommt wieder. Und Gott hat alles in uns hineingelegt, wenn wir sie gebrauchen, kommt es. Wenn du nicht gebrauchst, kommt nichts. Deshalb gebrauche das, was du hast, was er dir gegeben hat. Find heraus, was hat er dir gegeben. Leg dir so einen Zettel an, was hat Gott mir gegeben? Was habe ich? Und dann merkst du, wie reich du wirklich bist. Und dann hörst du auf zu betteln, lieber Heiland, schenk mir das, gib mir das, gib mir das. Nein, Gott sagt, ich gebe dir gar nichts. Und ich sage dir heute Abend eine Botschaft, Gott gibt dir überhaupt nichts. Du brauchst Gott nichts bitten. Du wirst auch nichts von dem lieben Gott bekommen. Gott sagt, erwecke die Gabe, die ich in dir hineingelegt habe. Erwecke, alles was dir fehlt, erwecke. Gott hat dich komplett auf diese Welt geschickt. Gott wird dir nicht noch eine dritte Hand geben. Gott wird dir nicht noch einen dritten Fuß geben. Höchstens ein Dritt wird er dir geben, aber keinen dritten Fuß. Gott sagt, fang an mit dem zu wuchern, zu handeln, was ich dir gegeben habe. Das ist ganz wichtig. Die meisten Gotteskinder kapieren nicht. Die betteln weiter, obwohl sie wissen, wir sind reich in Gott und wir sind reich und gesegnet im Herrn. Also wer gute Tage sehen will, wer langes Leben haben will, der soll also verständig sein, weise sein. Und dann in Vers 14, Jakobus 3, da heißt es, der soll noch ein paar Sachen tun, damit er das alles freisetzen kann. Er muss die Blockaden wegräumen. Dinge, die dich blockieren, dass diese Dinge nicht freigesetzt werden kann, der sollte ohne Bitterkeit sein. Bitterkeit ist, was alles aufhält, was den ganzen Geschmack verdirbt. Der soll ohne Eifersucht sein, der soll ohne Neid sein und der soll ohne Ehrgeiz sein. Ehrgeiz ist nötig, aber dieser menschliche, dieser teuflische Ehrgeiz, das ist ein Dämon. Sich selbst zu profilieren, sich selbst immer in die Mitte zu stellen, sich selbst als Hauptsache sehen, bei jeder Hochzeit die Braut sein wollen, bei jeder Beerdigung die Leiche sein wollen. Das ist falscher Ehrgeiz. Bitterkeit hat Gott uns nicht gegeben. Die hat der Teufel dir gegeben. Also wenn Gott sich zurückzieht aus deinem Leben, kommt Bitterkeit. Geist der Furcht, davon haben wir gestern gesprochen. Gott hat uns nicht Neid und Eifersucht gegeben. Gott sagt, mein Kind, ich habe für alle genug. Wenn 20 Milliarden Menschen auf dieser Welt lebten würden, ich habe für alle 20 Milliarden Menschen genug Nahrung auf dieser Welt. Die müssen nur richtig verteilt werden. Und ich habe für alle Menschen, die hier auf diesem Planeten Erde gehen, genug Liebe, genug Verständnis. Weißt du, manchmal denke ich, meine Mutter hat 8 Kinder gehabt und sie hat für jeden Zeit gehabt, für alle Liebe gehabt und sie hat sie ist mit allen fertig geworden und sie hat für allen Rat gehabt. Weißt du, eine Mutter, 8 Kinder und der Herr Jesus, da Tausende von Kindern und Jünger und Jüngerinnen und Nachfolger und hat Zeit für jeden anderen und hat den Heiligen Geist gegeben und der wird bei euch bleiben ewiglich. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, überleg einmal, du bist mehr wie ein Millionär. Du hast alles, was du brauchst. Der wird bei euch bleiben, dieser Tröster. Du brauchst keinen Seelsorger. Der Heilige Geist ist der beste Seelsorger, der über diesen Planeten oder auf diesem Planeten schwebt. Der Heilige Geist. Lass dich vom Heiligen Geist betreuen. Oh, sag, Heiliger Geist, ich verstehe nichts mehr. Und dann fängt er an zu beten und bringt dich zuerst mal zum Gebet. Und dann nimmt er dieses Gebet und trägt es zum Vater und vertritt dich vom Thron Gottes mit unaussprechlichem Seufzen. Du jammerst nur und der singt Halleluja da oben. Okay, Gott gab uns nicht den Geist der Bitterkeit, des Neides, der Eifersucht. Diese Dinge werden in der Hölle produziert. Gott gab uns Freude, dass wir selber sagen, ich habe genug. Wenn ich das alles verarbeite, was ich habe, habe ich so viel mit mir zu tun, dass ich gar nicht mehr um die anderen kümmern muss. Ich bin so beschenkt. Was die Sonne an einem einzigen Tag an Energie abgibt, das kannst du in 1000 Jahren nicht verbrauchen. Und genauso ist Gott, was er uns zukommen lässt, das können wir gar nicht verbrauchen. Wir müssen das jetzt einfach nur übernehmen. Heute spricht man draußen in der Wirtschaft erneuerbaren Energien. Weißt du, du kannst dich jeden Tag erneuern. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Kraft Gottes erneuert sich täglich, Römer 12. Und die meisten vergessen, sich täglich zu erneuern, täglich sich aufzuladen, täglich aufzutanken. Es ist alles da, du musst nur auftanken. Weißt du, was nützt das schönste Auto, das stärkste Auto, das teuerste Auto, wenn du nicht auftankst? Du musst Sprit tanken, und zwar regelmäßig. Du fährst, du verbrauchst es, du arbeitest und du musst immer wieder nachtanken. Das ist das alles, aber so ein Auto hat alles in sich. Es hat Airbags, es hat Bremsen, es hat alles, was es braucht. Das Auto ist komplett, aber es muss immer wieder aufgetankt werden. Und das ist das Geheimnis auch des christlichen Lebens. Erneuert euch in eurem Denken tagtäglich. Weißt du, du hast gestern so viele dumme Gedanken gedacht und vielleicht heute noch so viele dumme Gedanken. Und wenn der Tag abgeschlossen wird, schließ den Tag ab und fang an, ganz neu wieder dich auf morgen zu konzentrieren und sag: Deine Güte, Herr, ist alle Morgen neu. Ich tanke alle Morgen neu auf. Wenn ich morgens aufstehe, wisst ihr, was ich das Erste mache? Ich strecke mich so und sage: Oh, Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und dann mache ich so ein paar Gymnastikübungen und das ist mein Gebet. Da bewege ich mich ein bisschen und dann sage ich: Danke, Herr, jetzt für diesen Tag. Ist ein neuer Tag, voller neuer Gelegenheiten. Vielleicht habe ich gestern ein paar Gelegenheiten verpasst. Gestern gehört mir nicht mehr. Über das Gestern verfüge ich nicht. Über das Morgen habe ich auch noch keine Berechtigung, keinen Zugriff und keinen Zugang. Aber das Heute, Herr. Heute mache ich meinen Zettel, meine Gedanken, was ich alles erledigen will, wenn ich anrufen will oder wenn ich nicht anrufen möchte. Ich mache alles fest. Ich lege es fest und so, da regle ich meinen Tag und dann lebe ich. Erneuert euch täglich, erneuert diese erneuerbaren Energien, und der Heilige Geist ist eine erneuerbare Energie. Wenn der Herr einen versorgt, er versorgt immer just in time. Just in time versorgt er uns. Der Herr sagt: Ich will dein Versorger sein, und zwar rundum. David sagt: Der Herr ist meines Lebens Quelle. Alle meine Quellen sind in dir, Herr. Also du bist gut versorgt, du bist gut ausgerüstet. Dein Körper, deine Seele und dein Geist ist das Instrument, das Gott benutzt, und es muss immer wieder aufgetankt und aufgefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Deshalb sagt die Bibel: Werdet voll des Heiligen Geistes. Wer nicht den Heiligen Geist in Anspruch nimmt, wer sich nicht voll macht mit dem Heiligen Geist, der muss sich mit Religion vollfüllen, mit Alkohol sich vollfüllen, mit Drogen sich vollfüllen, mit Medikamenten sich vollfüllen. Wer nicht den Heiligen Geist hat, der sucht immer Ersatz. Sucht kommt da draus. Der sucht nach irgendetwas, weil er nicht die Fülle aus Gott hat. Aber das ist alles da. Du musst dich nur bedienen. Und aus welcher Quelle lebst du? Du solltest aus der Fülle Gottes nehmen und sagen: Herr, zu dir, und nicht vom Teufel dich bedienen lassen. So viele Gotteskinder lassen sich vom Teufel bedienen. Und er kommt, ungefragt. Weißt du, als Jesus hungerte, wer war gleich zur Stelle? Nicht die heiligen Engel und nicht der Vater und nicht die Jünger, der Teufel. Wenn du Probleme hast, gleich an der Stelle sofort noch, ehe du rufst, ist er da und sagt: Ich habe ein Rezept. Jesus, ich kann dir helfen. Mach die Steine zu Brot. Du siehst, so schnell ist der Teufel. Also du solltest keine schnellen Lösungen suchen, sondern göttliche Lösungen. Und nicht Steine zu Brot machen. Alles, was du zu einem guten Leben brauchst, und ich spreche jetzt vom guten Leben, normalen Leben, gesunden Leben, das ist dir schon gegeben worden. Du musst es jetzt nur ausleben. Du musst nur gesunde Nahrung essen. Die meisten sind nur krank, weil sie falsches Zeug fressen. Tatsächlich. Die essen falsche Sachen. Und zwar so viel, dass sie krank werden. Es hat sich noch niemand zu Tode gesoffen, aber die meisten haben sich schon zu Tode gefressen. Und in unserer zivilisierten Welt umso mehr, als wir da mit alles fertig, Nahrung und so weiter. Das merke ich jetzt, wie furchtbar das alles so ist, wie viel Gift da ist. Das sind sogar die Schnellnahrung, so eine 5-Minuten-Reis und was weiß ich alles. Da ist so viel Suchtmittel, da wirst du sogar noch süchtig gemacht, dass du noch mehr Appetit hast und dass du davon abhängig wirst und süchtig wirst. Du wirst regelrecht in manchen Nahrungen süchtig gemacht. Und die meisten merken es nicht. Und die denken, das ist gut. So, alles, was du brauchst, hat Gott dir gegeben, das wächst. Als ich unten in Rumänien war, da mache ich einen Altarruf an der Donau, Delta zwischen Bulgarien und Rumänien, im Grenzgebiet, im Niemandsland eigentlich. 300-400 Leute stehen vorne und ich frage: Was ist dein Problem? Hepatitis C. Gut, bet mit dem. Und mach die ganze Reihe durch, bin die ganze Reihe durchgegangen. Alle haben Hepatitis sieh, denke ich, um Himmels Willen, eine Seuche ist ausgebrochen. Und dann habe ich zu Hause meine Frau angerufen und gesagt, kannst du schnell im Lexikon gucken, was kann ich den Leuten, nicht nur Gebet, denn Gebet ist eine Sache und Medizin ist eine andere Sache. Gott halt immer mit links und rechts, so mit Medizin und so weiter. Gibt es irgendwie ein Mittelchen, ein irgendwas, was ich, könnte ich den Leuten sagen, wenn ich morgen hinkomme, was ihnen hilft? Dann hat sie Gertrud angerufen und Gertrud hat gesagt, im nachgeguckt, weißt du, die Natur gibt es, Misteltee. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Die ganze Gegend, alles voll mit Mistel, die Bäume sind voll, wächst es, die Leute müssen nur pflücken, Tee machen, trinken und die werden gesund. Die Natur gibt es, was der Mensch braucht. Die Natur gibt es, was der Mensch braucht. Gott gibt es, was du brauchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Du musst deinen Verstand einschalten. Wer weise sein will, lange Tage, gute Tage sehen will, der muss Grips einschalten. Nachdenken. Und über Nachdenken kommst du. Und weißt du, Nachdenken ist Gott fragen, sich selbst fragen, andere fragen, gescheite Leute fragen, vielleicht wissen sie was. Du kommst so, du kannst nicht alles wissen, aber du kannst jemanden fragen, der das weiß. Und du wirst sehen, also wenn du demütig bist, das spielt eins ins andere. Du kannst nicht alles, aber du kannst vieles bekommen, wenn du bereit bist. Wenn du natürlich nichts tust, kommt der Teufel zu dir, lass auf den Stein ein Brot machen. Alles, was du brauchst, wohnt in dir, ist alles in dir verpackt, vergraben, verborgen, gespeichert. Alles, was du brauchst, ist in dir drin. Es wird nicht mehr kommen, du wirst nicht mehr kriegen, als was du hast. Deine ganze Berufung, so wie in der Gene alles gespeichert ist, vom Anfang bis Ende deines Lebens, da ist alles drin in deinem Leben. Du musst nur das richtige Programm jetzt einschalten. Du musst es bestimmen und bestimmen lassen, von wem auch immer, von Gott oder auch von deiner Umgebung. Wie geht es mit mir weiter? Du brauchst jetzt den richtigen Standort. In einem Samenkorn, du musst vorstellen, was in einem Samenkorn. Da ist nicht nur, jetzt nehmen wir mal Kastanie, weil ich in der Kastanienallee wohne. Da liegen noch welche rum. Und nimm eine Kastanie. In einer Kastanie ist ein ganzer Baum drin, sind Haufen, Tausende von Kastanien drin und nicht nur Tausende von Kastanien, sondern ganze Kastanienwälder. Das ist alles drin. Und diese Kastanie muss in die Erde gesteckt werden und es geht auf und wächst. So, wir müssen die Dinge in Bewegung bringen, am richtigen Platz, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, dann gibt es einen ganzen Kastanien-Dschungel. Um das Göttliche auszuleben, musst du dem Wort Gottes gehorsam sein. Seid Täter des Wortes. Das Wort Gottes ist da. Die Bibel ist komplett. Du kannst keine neue Offenbarung von Gott kriegen. Es wird keine neue geben. Es sei denn, die da gegeben ist, dass das erfrischt wird, dieses Rema, dass Gott sagt, guck mal, steht geschrieben, denen, die Gott lieben, alle Dinge dienen zum Besten. Und du sagst, aha, oder der Herr, dein Gott ist dein Arzt. Das habe ich noch nie gelesen. Mein Arzt ist, ja, und so weiter. Das wird lebendig gemacht. Das ist in Stein gemeißeltes Wort, Logos, aber Rema ist hier lebendig gemachtes Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Und das steht da, und am Ende der Offenbarung steht, du sollst nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Wenn du was wegnimmst, fehlt dir was nachher am Schluss. Wenn du was hinzutust, da vermischst du etwas und das bringt einen durcheinander. Deshalb, du solltest nichts hinzufügen, da steht, was du brauchst, ist dir gegeben worden. Und Gott sei Dank, dass wir die Bibel haben. Wie geht's weiter? In der Bibel steht, wie es weitergeht. Sei Täter des Wortes Selbstkontrolle. So vieles passiert nicht, weil du keine Selbstkontrolle hast. Selbstkontrolle, sich selbst im Griff haben, zu sagen, stopp, mir reicht's. Ganz arg wichtig, du musst stopp sagen. Wenn es dich ärgert, du musst dem Ärger stopp sagen, dem Zorn stopp sagen, der Wut stopp sagen, der Bitterkeit stopp sagen. Jetzt reicht das, jetzt fange ich an zu spinnen. Und wenn du merkst, wenn es schon heiß wird. Selbstkontrolle ist, dass du deine Stimmungen im Griff hast. Weißt du, du kannst schon ein bisschen fantasieren, das ist nicht schlimm. Närrisch sein. Aber wenn du merkst, jetzt geht's zu weit, jetzt werde ich böse und jetzt stehe ich vor dem Abgrund, verliere ich die Kontrolle, dann sagst du Stopp, jetzt reicht's. Und du solltest für deine Probleme öfters Stopp sagen. Das reicht es, also ich will nicht mehr. Du sollst deine Bitterkeit im Griff haben, also nicht alles schlucken, was dich bitter macht und dich neu informieren. Wie war das jetzt genau? Also jetzt will ich exakt wissen. Weißt du, je mehr du dich mit einer Sache vertiefst und dich mit einer Sache abgibst, desto schlimmer wird's. Ich habe euch gestern gesagt, eine Schlange wird dich nicht angreifen, wenn du deine Augen zumachst vor der Schlange. Probierst. So, Selbstkontrolle über deine Eifersucht, Rache und so weiter, das frisst dich auf. Gott hat alle Voraussetzungen in dein Leben hineingelegt. Und zwar von dem Moment deiner Geburt über deine Wiedergeburt bis zu deiner Vollendung. Da ist alles drin. Ich erzähle euch eine mennonitische Predigt, ein mennonitisches Zeugnis. Das sind Russland-Mennoniten, die wandern nach Amerika aus im vorletzten Jahrhundert, fahren von Hamburg los. Große Familie, der Vater zu Hause Käse getrocknet und Zwieback und Brot getrocknet. Und damit die Kinder überleben diese Fahrt, die haben ausgerechnet so und so viele Tage. Wir brauchen uns so und so viel Salzluft, das auch weckt den Appetit. Und wir werden ein bisschen mehr Zwieback und mehr getrockneten Käse mitnehmen. Die haben das mitgenommen, sind losgefahren. Für Ticket hat das Geld gereicht. Und unterwegs, die Kinder haben viel mehr gegessen, als berechnet war, und natürlich war alles weg. Und dann sieht der Vater, wie die Küche im Speiserestaurant so viele Reste wegschütten. Die Leute lassen im Schiff alles liegen, es wird alles über Bord gekippt und weggeschüttet. Dann geht er einmal hin und sagt, den Koch fragt er, könnte ich wenigstens für meine Kinder, wir sind auf der Überfahrt, unser Zwieback ist alle, unser Knecke, unser Trockenbrot ist alles, also könnte ich ein bisschen da, was die Leute übrig lassen, für meine Kinder bekommen. Hat er bekommen. Am nächsten Tag kommt er wieder mit dem Topf und sagt, könnte ich. Dann sagt der Koch halt so zu seinem Kapitän, sagt er, hier bei uns auf dem Bord ist eine komische Familie, die kommen immer und holen immer ganzen Kübel Essen von den Resten, die essen die Reste, die wir sonst normalerweise wegschütten. Da stimmt was nicht. Dann sagt der Kapitän, horch mal, wenn der morgen wiederkommt, der Vater, mit dem Kübel, ob er was von den Resten bekommen könnte, dann halt ihn auf und ruf mich. Und tatsächlich, dann kommt er und der Kapitän wird dann gerufen, kommt runter, und sagt er, was wollen Sie? Ja, wissen Sie, da wird so viel weggeworfen und ich bin so dankbar, dass der Koch mir schon jetzt 2 Tage geholfen hat. Wir haben kein Knäckebrot mehr und keinen trockenen Käse mehr. Also wir sind so froh, dass wir hier kriegen. Dann sagt er, gehen Sie rauf und holen Sie mir Ihre Fahrkarte oder Ihr Ticket. Und dann geht er hoch und holt ihr ein Ticket, sein Ticket und der Kapitän schaut an, sagt, was wollen Sie? Sie haben nicht nur die Überfahrt gebucht, sondern Sie haben sogar Vollverpflegung gebucht. Und sie leben vom Knäckebrot und trockenen Käse und von Apfeln, was die anderen weglassen. In deiner Erlösung ist Vollverpflegung enthalten. Und nicht nur eine Vollverpflegung, sondern die Überfahrt von Leopoldplatz hier von Nazareth-Kirchstraße 51 bis in der neuen Welt Gottes. Und dort ist alles, was du brauchst, sogar dein Quartier ist dort schon bezahlt für alle Ewigkeiten. Dort ist alles schon wunderbar, deine Stromrechnung und Wasserrechnung alles ist schon bezahlt. Alles in diesem Preis, es ist vollbracht enthalten. In diesem Preis, es ist vollbracht, es ist alles enthalten. Und du lebst immer vom Knäckebrot und trockenem Zwieback oder von trockenem Käse und Apfel, was die anderen wegwerfen. Hör auf, von den Apfeln zu leben. In deiner Erlösung ist alles enthalten, um ein gottseliges und gottgefälliges Leben zu führen. Du hast alles. Du musst nur diese Mechanismen auslösen, in Bewegung bringen, Schlüssel umdrehen, starten. Die meisten haben noch nicht gestartet. Die denken immer, oh wunderbarer Gnadentag, amazing grace. Oh, wie wunderbar die Gnade Gottes ist. Aber die leben die Gnade Gottes nicht aus. Fang an, die Gnade Gottes auszuleben. Und mir ist das passiert, als ich vor vielleicht 15 Jahren meinen ersten Computer gekauft habe, vielleicht ein bisschen länger, ich weiß, so etwas ist schon lang her. Was die Leute alles erzählt haben, was der alles kann, der gute Kerl. Und ich habe gekauft und ich habe gemerkt, der ist ganz blöd. Der kann gar nichts. Und ich saß da, ich habe die Programme gehabt, aber mit meinem Computer, der kann nichts. Und weißt du, was ich machen musste? Zuerst mal die ganzen Daten und die ganzen Zahlen und die ganzen, alles, was ich brauche, die ganzen Aufgaben eingeben. Zuerst mal eingeben. Das ist alles da. Aber ich muss dann zuerst mal meine Probleme eingeben. Ich muss dieses Ding auf mich einstellen. Und so ist auch mit deinem Leben. Gott hat dir einen kompletten Rechner gegeben, da ist alles da. Dieser Rechner, das ist dein Körper, deine Seele, dein Geist. Da ist alles da. Und jetzt musst du dieses göttliche Programm in dir aktivieren. Und du musst diese Programme aktivieren, da ist alles da. Aber du hast es noch nicht aktiviert. Deshalb, wir beten manchmal freisetzen. Wir setzen frei. Und du solltest anfangen, freizusetzen, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Paulus sagt an Timotheus, erwecke die Gabe, die man durch Handauflegung zu dir gekommen ist. Du bekommst bei deiner Bekehrung noch andere Gaben, noch göttliche Gaben, zu deinen natürlichen Gaben. Und du bist so reich, du hast natürliche Gaben und du hast übernatürliche Gaben. Und du kannst manches vermischen, das Natürliche mit dem Übernatürlichen. Zum Beispiel, wenn einer Musik spielt, der kann Musik spielen, klassisch, nach Noten, aber dann kann er vom Heiligen Geist sich inspirieren lassen und dann spielt er übernatürlich. Jimmy Swaggart, ein bekannter Freund von mir, ein Evangelist in Amerika, der hat ein Zeugnis mal erzählt, der sagte als Junge, ich habe gehasst Klaviermusik, klassische Musik, immer wieder trainieren. Und dann bin ich zum Heiland gekommen, erzählt er, und dann habe ich einfach aus Freude für den Herrn Jesus gespielt, so frei ohne Noten. Ohne Noten, frei ohne Noten und so weiter. Und wenn der heute spielt, der ist schon älterer Herr und älterer Evangelist, wenn ich so in Russland bin, meine russischen Freunde, denen laufen die Tränen. Wenn der so predigt und spielt Musik gleichzeitig, also das ist eine Gabe, was er benutzt. Er benutzt die Predigt des Evangeliums, redet und macht Musik und zieht die Leute mit. Und unsere Russinnen und Russen, Heiland, Heiland, die sind so ergriffen. Du siehst, was man mit Musik machen kann, wenn der Heilige Geist dazu kommt, das Natürliche mit dem Übernatürlichen zu vermischen. Und deshalb, wir sollen unsere menschliche Weisheit und die göttliche Weisheit zusammenbringen. Das ist Verstand. Deshalb, wer lange gute Tage sehen will, der muss Göttliches und Menschliches zusammenbringen. Nur Göttliches taugt nichts und nur Menschliches bringt auch nichts. Beides zusammen. Deine Liebe und die göttliche Liebe. Das ist dann diese gebende, schenkende Liebe, das ist die echte Liebe, die wahre Liebe. Erwecke. In dir schlummert so viel, wenn du das wüsstest. Jeder von uns hat nur 24 Stunden. Das hat Gott allen Menschen gleich gegeben. Und was machst du aus diesen 24 Stunden? In dir schlummern Gaben. Natürlich bist du immer neidisch auf die anderen, die das machen, was du eigentlich schon längst auch machen könntest. Was dir auch liegen würde, was du auch könntest. Die anderen machen das und deshalb bist du neidisch und eifersüchtig und frisst dich auf und verzehrst dich mit deiner Eifersucht. Ja, die machen das, die. Immer wenn das Wasser sich bewegt, springt ein anderer vor mir rein, steht in der Bibel bei dem einen. Immer wenn ein Engel kommt, und zwar immer ein anderer, und mir, ich komme nicht dazu. Du sollst dich aufmachen und genau das gebrauchen, was in dir steckt, und nicht dich um andere kümmern. Was geht dich der andere an? Was machen die? So, fang an, ein gutes Leben zu leben. Alle Veranlagungen, alles ist in dir drin. Jetzt frei. Man lebt ein gutes Leben, wenn man nach dem Wort Gottes lebt. Nicht nach der Meinung der Leute. Man lebt ein gutes Leben, wenn man auf Gott hört. Wenn man in der Ruhe Gottes eingegangen ist und sich nicht mehr ärgert, was machen die schon? Und guck mal, wie geht's bei denen? Oder sich von anderen stören lässt. Nein, lass dich von anderen nicht stören. Leb dein Leben. Sei ganz gelassen, sei getrost, du bist Kind Gottes. Man lebt das gute Leben, wenn man in Frieden Gottes lebt. Mit sich selbst in Frieden, mit anderen in Frieden. Man lebt das gute Leben, wenn man Stille lebt. Also Jakobus erzählt nachher da, der soll seine Zunge halten, nicht viel schwätzen. Nicht dummes Zeug schwätzen, wenn man schon redet, dann nur Gutes reden. So, du solltest also ein gesundes Leben leben und das ausleben. Und immer trachten, was wohl klingt, wohl lautet, etc. Etwas noch, wie man gute Tage sieht. Nicht, was du alles mitmachen und mitziehen und mitgehen kannst, sondern worauf kann ich verzichten? Worauf kann ich verzichten? Wer gute Tage sehen will, der muss Abstriche machen. Nebensächlichkeiten und Hauptsache unterscheiden lernen. Was ist wichtig? Worauf kommt das bei mir an? Was haben Prioritäten in meinem Leben? Was ist Nummer 1 und was ist vielleicht Nummer 20? Das kann ich auch noch mitnehmen, wenn ich noch Zeit habe, aber jetzt nicht. Du weißt, was das Wichtigste ist. Und deshalb setzt Prioritäten in deinem Leben. Man lebt gutes Leben, man erlebt gute Tage, wenn man sich auf das Unsichtbare konzentriert, auf das Ewige, auf das Bleibende, auf das Göttliche. Du weißt, was für Aktivitäten nötig sind, aber tust du das auch? Du weißt, was dran ist, tust du das auch? Du weißt, was dein Inneres dir sagt, und zwar auf die innere Stimme hören. Du spürst es, du weißt es ganz genau, aber tust du das auch, was du ganz genau weißt? Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht. Wer da weiß, Gutes zu tun. Das heißt, das ist nicht gesagt, was das Gute ist, sondern du weißt, was für mich, für meine Situation, für meine Familie, für mein Haus, für meine Gemeinde, für mein Volk, für mein Werk, was da das Beste ist, das Gute. Wenn du das nicht tust, schießt am Ziel vorbei und verfehlst dein Leben. Dann steht über dein Leben nachher ganz großes Thema verfehlt. Man lebt gutes Leben, wenn man mit Gott wandelt. Immer wieder sagt, Herr, was würdest du tun? Jesus, was würdest du tun? Ein paar Gedanken zum Reden Gottes noch. Bevor wir ein bisschen hineingehen in dieses Thema, Gott hat dir alles gegeben, alles, was du brauchst, ist da. Gott sagt, ich bin dein Vater. Wenn du das weißt, Gott ist mein Vater, dann brauche ich keinen anderen Vater mehr. Dann wirst du auch niemand Vater mehr nennen. Und du wirst auch hinter niemand mehr herlaufen, wenn du weißt, Gott ist mein Vater. du fängst Gott auszuleben. Wir leben das gute Leben, wenn Gott uns hilft. Wenn Gott eingreift und beisteht und uns führt und mit uns ist. Seine Gegenwart ist es, was uns das gute Leben vermittelt. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Brauchst du noch mehr als die Zusage? Brauchst du mehr als dieses Versprechen? Um gutes Leben zu leben, musst du nur Gott vor Augen haben. Du sollst nie Gott vorauseilen, sondern immer Gott hinterhergehen. Du sollst Gott von hinten sehen und nicht von vorne. Du wirst sterben, du stirbst, wenn du Gott von vorne schaust, steht in der Bibel einmal. Kein Mensch kann das Angesicht Gottes ertragen. Aber von hinten zu, wo er mir vorgeht, was er schon vorarbeitet, was er jetzt für den Schnee kommt, so in diese ausgetretenen Fahrten, ich muss nur in seine Spur folgen. Das ist alles, was du musst. Du musst nur in den Spuren Gottes folgen. Einfach sehen, bisher hat sich mein Leben so entwickelt und wenn ich es weiterverfolge, es wird genauso weitergehen. Bisher hat er mich gebracht, bisher war die Linie so, so hat Gott mich geführt und jetzt kannst du genau beobachten, wer dich weiterführen wird. Gott kommt zu uns, wenn wir auf ihn warten, nach ihm fragen, uns auf ihn einstellen. Gott kommt zu uns, wenn wir ihn preisen, sagen, Daddy, 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 Papi, Heiland, Jesus, rufe mich an. Also das ist eine Möglichkeit, kümmere dich um Gott, bis dann kümmert er sich auch um dich. Was du anbetest, das setzt du frei. Wenn du viel von Gott redest, und zwar morgens, wenn du aufstehst, wenn das dein erster Gedanke ist, nicht was essen wir, was kochen wir, was ziehen wir an oder was tun wir heute. Nein, wenn du anfängst mit ihm zu reden und das wird dann den ganzen Tag bestimmen, die ersten Gedanken bestimmen den Tag. Und dann die letzten kannst du auch nachher noch dem lieben Gott abgeben, die letzten Gedanken. Anbetung bestimmt die Richtung. Deshalb hat der Teufel so raffiniert gefragt, fall nieder, bet mich an und du kriegst alles. Und viele fallen darauf ein. Du bestimmst die Entwicklung deines Lebens durch deine Anbetung. Anbetung ist nicht hier in der Gemeinde, da singen wir. Anbetung ist, wenn du morgens aufstehst. Bevor du an die Arbeit gehst, bevor du dich mit den Dingen beschäftigst des Alltags, da beginnt die wahre Anbetung. Noch bevor der Tag der Hahn gekräht hat, da beginnt Anbetung. Bevor du den Problemen konfrontiert wirst, gestern haben wir gesagt, du musst das Angesicht Gottes schauen, dann kannst du die ganze Apokalypse über dich ergehen lassen, passiert dir nichts. Die Anbetung bewegt und bestimmt dein Handeln, wenn die Anbetung da ist. Dann nimmst du nämlich Gott mit auf die Tournee und Gott ist dein Inspirator, dann ist er dein Dirigent, dann ist er dein Steuermann, dann ist er alles. Wenn du Gott preist, wirst du Siege erringen. Und Gott hat es dir eine Stimme gegeben. Preise Gott. Mach Gott zu Nummer eins. Ehre Gott. Siege kommen durch Preisen. Optimismus kommt durch Preisen. Zuversicht kommt durch Preisen. Also du musst nur positiv dich einstellen. Und das ist dir gegeben. Du kannst genauso jammern. Du kannst klagen, also ich bin nichts, kann nichts, aus mir wird nichts. Ich schaff's nicht. Ich habe Angst. Ich werde die Prüfung nicht bestehen, ich fall durch. Und ich kann dir jetzt schon schriftlich geben, du wirst morgen durchfallen. Aber wenn du glaubst, ich werde bestehen, ich werde gute Noten schreiben, ich werde meine Arbeit perfekt tun, ich werde großen Gewinn bekommen, ich werde die Riesen schlagen, deine innere Einstellung bestimmt, rauf oder runter. Deine innere Einstellung. So wie du zu Gott stehst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wenn du das weißt. Siege Gottes, das Positive, das gute Leben kommt durchs Verstehen, wenn du das verstehst. Ich habe alles in mir. Ich muss nur das richtige Programm einschalten. Nicht drittklassig und viertklassig und fünftklassig, sondern erstes Programm. In der ersten Reihe. Du musst wissen, wo du dich befindest. Siege kommen, wenn du anfängst, von Gott zu reden, und zwar laut zu reden. Wenn du anfängst, Gottes Worte laut zu zitieren, du wirst plötzlich Antworten bekommen. Und du wirst verblüfft sein, wo kommt das alles her? Die Fenster des Himmels tun sich auf und plötzlich hörst du Stimmen, plötzlich hörst du Impulse, da brauchst du keinen Berater mehr. Gott ist dein Berater. Und der Berater ist in dir. Der Empfänger ist in dir. Der Sender ist in dir. Siege kommen, wenn du dich mit dem starken, mächtigen Gott abgibst. Und das ist Anbetung. Man führt ein gutes Leben, wenn man ruhig ist. Jeder sitzt unter seinem Feigenbaum, jeder sitzt unter seinem Weinstock und so. Das ist gutes Leben. Und es ist so wichtig, dass du vor Gott ruhig bist. nicht zappelig. So viele Leute, die sind so zappelig, wenn sie an Betung, da legen sie CDs auf, dass sie... Weißt du, du musst in die Ruhe Gottes eingehen und nicht die ganze Zappelei. Verstehst du, und die ganze, dass du dich aufheizt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Wie bleibt man ruhig? Soll ich dir sagen, wie man ruhig bleibt, wenn man sich nicht ärgert? Amen. Lass die fahren, lass die gehen, die fahren alle noch in die Grube. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Lass sie. Reg dich nicht auf. Reg dich über die Gottlosen nicht so auf. Lass doch die Gottlosen machen. Ich habe vom Heiland genug. Ich muss mich über die nicht aufregen oder die beneiden oder auf die eifersüchtig sein. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe von Gott. Und ich habe so viel, und du hast auch so viel, wenn du ehrlich bist. Du musst nur anfangen zu danken, dann merkst du, wie viel du hast. Wenn du anfängst zu danken, dann reichen die 24 Stunden nicht mehr aus, um für alles Dankeschön zu sagen, wenigstens von einem Tag. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Und wenn du dafür schon anfängst zu danken, nimm dir Zeit für Gott einfach so, denn er nimmt sich Zeit für dich. Und alles, was du brauchst, es wird dir von oben gegeben. Du wirst beschenkt und das hast du bereits. Weißt du, jeder von uns ist eine Handarbeit Gottes und Handarbeit ist Intensivarbeit. Und deshalb wundere dich nicht, wenn es heute alles so langsam geht. Du möchtest gerne ein bisschen schneller. Aber Gott, Handarbeit braucht seine Zeit, braucht viel Geduld. Deshalb Demut und Geduld beim Jakobus. Die meisten Menschen haben heute keine Geduld. Gott entwickelt dich und mich und uns immer schrittweise. Stück für Stück. Er macht eine ganz solide Arbeit. Alles, was bei dir passiert, ist immer ein Stückwerk. Morgen werde ich über diese Wirkungsweise Gottes sprechen, aber heute so ein bisschen vorneweg. Gottes Mühlen machen langsam, aber trefflich fein, denn Gott macht eine ganz gründliche Arbeit an dir und mir. Und er verfolgt sein Ziel, lässt nichts aus, er überspringt nichts, er macht alles perfekt, so nacheinander, lässt nichts durchgehen. Deshalb wundere dich nicht, wenn Gott so manches in deinem Leben nicht durchgehen lässt. Das ist nötig. Und sag danke, Herr, dass du das nicht durchgehen ließest. Jetzt erkenne ich dich endlich mal. Denn Gott hat die Ewigkeit im Auge für dich und mich, dieses Morgen, den anderen Tag. Er hat deine Ewigkeit im Auge. Er verfolgt konsequent das Ziel der Ewigkeit bei uns. Und deshalb arbeitet er so gründlich. Deshalb, wenn du hier lebst, leb nicht für den Augenblick. Dir ist alles auf die Ewigkeit hin angelegt. Du bist geboren für die Ewigkeit. Du stirbst auf die Ewigkeit hin. Du kämpfst für die Ewigkeit. Alles, was in deinem Leben passiert, dreht sich um die Ewigkeit. Du lebst nicht für diese Zeit, für heute, sondern du lebst für die Ewigkeit. Hier werden die Weichen gestellt für deine Ewigkeit. Und deshalb, wenn du siegreich leben möchtest, lebe immer im Blick auf die Ewigkeit. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Überleg einmal. Du kommst auf den Thron Gottes, eine spezielle Vase, einen speziellen Behälter, und da stehst du an einem besonderen Platz neben dem lieben Gott, zu Rechten seiner Majestät. Und da muss alles perfekt sein. Da lässt Gott nichts durchgehen. Da wird alles schön poliert und glasiert und lackiert, modelliert und zubereitet. Und deshalb konzentriert sich Gott auf das Wesentliche. Denn du solltest zur Ehre Gottes da sein. Das ist deine Bestimmung. Eine ganz hohe Berufung. Eine ganz große Aufgabe, die auf dich wartet. Wir leben nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Denn wir leben für Gott und Gott ist ewig. Gott will das Beste und das Optimalste für deine Ewigkeit. Deshalb diese Probleme. Und jetzt komme ich auf ein paar praktische Sachen. Wie Gott arbeitet und wie Gott mit dir umgeht. Und vielleicht verstehst du dann hinterher besser und brauchst kein Gebet mehr, sondern sagst, ich weiß jetzt, ich weiß, was mit mir los ist. Ich brauche kein Gebet. Ich sage, danke, Herr, es ist gut. Du hast keinen Fehler gemacht. Die Probleme in deinem Leben, die passieren so tagtäglich, die sollen dich nicht verschlechtern, sondern verbessern. Weißt du, Gott will, dass du an diesen Problemen das Optimalste aus deinem Leben machst. Du wirst durch diese Probleme veredelt. Du wirst gestählert durch diese Probleme. Durch diese Probleme, die du jetzt begegnest, da wirst du motiviert und angetrieben wieder ganz neu. Was lehrt uns beten? Die Not. Die Not lehrt uns beten. Und da brauchst du keine Gebetsschule, kein Gebetsseminar. Da betest du wie Weltmeister, wenn das Haus brennt. Und da weißt du, wie man betet, wie man richtig betet. Weißt du, die Not will dich schneller nach Hause bringen. Das ist, was die Not will, was die Not bezwecken will. Alles bei dir arbeitet auf die Vollendung deines Lebens. Manchmal verstehen wir es nicht, aber unser Leben hat eine ewige Bestimmung. Gott hat uns seine Gaben gegeben, immer auf Blick der Ewigkeit. Nicht für jetzt, auf Blick der Ewigkeit. Und hier, wenn Gott dich gebrauchen will und wie du dich entfalten kannst, wie setze ich das frei, was in mir so brennt und fast explodieren möchte, wie setze ich das frei? Fang an, anderen zu dienen. Nicht dir selber. Du bist nicht für dich da. Du bist für Gott und für die anderen. Die anderen sind das Ebenbild Gottes. Fang an, andere aufzubauen, andere zu stützen, andere zu ermutigen und du wirst verblüfft sein. Wow, bin stark. Kraft kommt durch Dienen. Durch unsere Gaben sammeln wir Schätze für die Ewigkeit. Und wie mache ich das? Indem ich für andere da bin. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das tun wir für Gott. Was wir für uns tun, das bringt keinen Gewinn. Alles, was du für dich selber tust, vergiss es. Es ist verpulvertes Geld, verpulverte Zeit, vergeudete Kraft, was du für dich tust. Aber was du für andere tust, überleg einmal, das ist gut angelegt. Ich predige sozial jetzt ein bisschen. Muss ich tun, denn sonst begreifst du nicht den Sinn deines Lebens. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir sind vernetzt und wir sind voneinander abhängig. Wir leben von anderen. Du lebst von anderen, ich lebe von anderen, wir alle leben von anderen. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Stell dir vor, du hättest keine Mutter, keinen Vater, du wärst gar nicht da. Nur als Beispiel. Wer sich selbst immer in den Mittelpunkt stellt, ist verloren. Der hat nichts davon. Wer aber andere in den Mittelpunkt stellt, der ehrt Gott. Was ihr einem der Geringsten getan habt, da kommt weiter, wer anderen anfängt zu dienen. Die anderen bringen ihn vor dem Thron Gottes. Die anderen danken ihn und die Menschen werden eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Fang an, anderen Gutes zu tun. Rechne nicht so viel. Gott hat dir genug Menschen in deine Umgebung gegeben. Mittlerweile leben fast 6 Milliarden Menschen. Da wirst du noch ein paar Hanseln finden. Fang an, anderen zu dienen. Es gibt genug Menschen, denen du dienen könntest. Es gibt genug Arme. Jesus sagt, die Arme, ihr werdet immer Arme bei euch haben und ihr könnt ihnen helfen, wenn ihr wollt. Es liegt also an dir und an niemand anders. Du kannst ihnen helfen, wenn du willst. Wenn du nicht willst, passiert nichts. Nur wer sich selbst dient, der schafft sich eigene Probleme, neue Probleme, vervielfältigt die Probleme, tritt die Probleme aus, redet über seine Probleme, vergrößert seine Probleme, wer nur sich selbst dient. Wer anderen dient, vergisst seine Probleme. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Fang an, anderen zu dienen und du vergisst deine Krankheit, vergisst deine Zahnschmerzen, vergisst das ganze Ohrensausen, vergisst alles. Fang an, anderen zu dienen und dein Leben funktioniert wieder. Das ist das Problem. Die meisten Leute sind Egoisten und die müssen zuerst einmal von ihrer Sünde sich bekehren, dann müssen sie von ihrer Selbstsucht sich bekehren und von ihrem Egoismus. Egoismus ist genauso schlimm wie Fluchen und Dämonen besessen zu sein. Viele Leute sind vom Egoismus, nur von sich selbst, alles um mich, mein und mir. Deine Probleme sind verbunden mit den Problemen anderer. Wenn du deren Probleme löst, löst du dich aus diesem Netzwerk der Probleme raus. Du bist als Mensch mit anderen vernetzt, das hängt so zusammen. Löse ihnen. Hiob, ihm wurde geholfen, als er anfing, für seine Freunde zu beten. Du lebst weiter über die anderen. Speise andere und du wirst auch satt werden. Kleide andere und du wirst auch eingekleidet werden. Befreie andere und du wirst selber frei. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt einen Befreiungsdienst braucht. Fang an, Leute freizusetzen und sagen, ich stehe hinter dir, du bist frei im Namen Jesu, unterstütze ihn, bring ihn in die Freiheit, begleite ihn ein Stück weit und du wirst merken, es klappt bei dir auch so gut. Aber solange du nur mit dir dich beschäftigst, wird es in 1000 Jahren nicht klappen. Brauchst gar nicht mehr weitermachen, gib's auf. Weil es nicht funktioniert, weil es nicht göttlich ist. Alles, was du brauchst, ist dir von oben bereits gegeben. Fang an, für andere zu sorgen und ist für dich ausgesorgt. Hast für dich ausgesorgt. Fang an, anderen zu dienen und du wirst bedient von anderen allen Seiten. Es fliegt dir zu, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Das ist Reich Gottes und es wird dir alles zufliegen. Du funktionierst erst über die anderen. Jesus kam für die Menschen und du bist auch für die Menschen da, um Menschen zu dienen. 6 Milliarden Menschen umgeben dich.
Und du bist einer davon. Und das frag, was kann ich für irgendeinen meiner Mitbrüder, Mitschwestern tun? Egal wer, der gerade um die Ecke kommt. Und du wirst überrascht sein, wie das funktioniert. Viele sind Egoisten, verweigern sich, entziehen sich anderen, ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus und schmollen und schmoren im eigenen Saft, wo Gott, wenn Gott nicht eingreift, als Christen ganz besonders, und ich spreche zu Christen. Ich sage dir eines, du bist für die Welt da, für die Menschen da, für die anderen da, du bist für die da. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das gebrauchst, was Gott dir gegeben hat. Und zwar, halte dich fest, umsonst. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Du hast alles, was du brauchst, umsonst. Und du sollst es umsonst weitergeben. Liebe umsonst weitergeben. Nicht so du mir, so ich dir. Verwirkliche dich umsonst. Du wirst reich, wenn du anfängst, umsonst zu leben. Umsonst zu arbeiten. Tu mal was umsonst. Mal einen Handstreich umsonst tun. Und du wirst verblüfft sein, was für eine Freude du hast. Weißt du, wenn du da bezahlt wirst, dann sagst du 10 Euro pro Stunde oder 20 Euro pro Stunde oder je nachdem, was für Handwerk du hast oder was für Geschäft du hast. Aber wenn du umsonst machst, dann machst du auf Kosten der Ewigkeit. Umsonst mal ein Lied zu singen oder zu beten, ein Gebet umsonst. Nicht nur Messen lesen, da, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Gott hat uns umsonst erlöst. Alle Gaben, die du hast, sind alle umsonst. Wir haben alles, was wir haben, umsonst. Was hast du für deine Füßchen und Händchen getan? Das hat alles die Natur gemacht. Oder Gott. Der einzige Beitrag, was du leisten kannst, ist Danke sagen. Das ist alles. Du entfaltest dich, wenn du begreifst, alles ist umsonst. Du lebst total umsonst. Wenn du das gelernt hast, umsonst zu leben, zu dienen, Kind Gottes zu sein, umsonst, hast du das Geheimnis des Lebens entdeckt. Und das umsonst, das ist das Unnötige. Das, weißt du, die Welt versteht nicht, die sagt, es ist unnötig, dieses umsonst. Weißt du, Geld, das zählt. Und ich sage euch, Geld ist bald pleite. Und wir werden andere Werte suchen müssen. Und mit diesem scheiß Zinswesen, das hat uns bankrott gemacht. Alle 12 Jahre geht das Geld kaputt. Und immer weniger und immer weniger und immer weniger. Und dieses Zinswesen, das Bankenwesen, da schimpft sogar der Bundespräsident auf die Banken. Und das ist Zinswesen. Das hat die Leute kaputt gemacht. Nicht das Geld ist neutral. Aber die Zinsen, die Leute wollen immer mit Gewinn. Was springt mir dabei raus? Als ich anfing zu predigen, habe ich gedacht, ich mache das im Glauben, egal ob ich Geld kriege oder kein Geld kriege, ich predige das Wort Gottes, ich liebe den Herrn und. Und dann fragt mich doch einer meiner Freunde, was springt dir dabei raus? Du, mir springt unheimlich viel raus. Die ganze Ewigkeit springt mir raus. Und ich bin froh, dass ich meinen Weg gegangen bin. Was springt mir dabei raus? Du, dir springt was raus, wenn du anfängst, Gott zu dienen, umsonst. Ich habe die Gemeinde übernommen, die konnten nicht einmal die Miete bezahlen, geschweige denn mir wenigstens Fahrgeld zu geben, gar nichts mehr. Ich habe gesagt, ich fange an, in Stuttgart damals als junger Pastor, mir ist das Auto kaputt gegangen, ich musste zu Fuß laufen, weil ich kein Geld hatte, um mir eine Reparatur zu leisten, von ein paar D-Mark damals, das war auch schlimm. Aber ich habe gesagt, ich fange an, ich diene Gott umsonst und wenn ich Gott umsonst diene, wird er mich versorgen. Und ich muss sagen, bis heute hat der liebe Gott mich immer versorgt. Immer. Ich habe keinen Mangel gehabt und ich musste nie betteln und ich musste nie Leute sagen, können Sie bitte helfen? Nein, Gott hat über Bitten und Verstehen sogar gegeben. Konnte ich gar nicht mal fassen. Ich bin plötzlich verblüfft. Da kommt jemand und wir haben das auch hier gesehen, als wir mit der Stromrechnung so mal leer hatten, dass jemand plötzlich dir nichts, mir nichts 4.000 Euro gibt einfach. Und gar nicht groß. Und diese Person kommt nicht mal regelmäßig in unsere Gottesdienste. Und so weiter. Und du siehst, wie Gott manchmal Menschenherzen bewegt, der ist mal verblüfft. Deshalb, wir dienen Gott umsonst. Und weißt du, wenn die Evangelisten kommen und gleich Geld kassieren, das ist gekauftes Evangelium, gekaufte Gnade, gekaufte Liebe, gekaufter Glaube. Umsonst. Wir geben Gott unser Opfer aus Dankbarkeit, auch umsonst. Ob ich was kriege, ich gebe Zehnten umsonst. Aber ich habe Stunden gehabt, wo ich nichts mehr hatte. Dann habe ich gesagt, Heiland, ich habe dir umsonst meinen Zehnten gegeben. Habe dich nicht in Anspruch genommen, habe von dir nichts gebraucht, aber jetzt brauche ich es. Stecke ich in der Patsche. Hilf mir. Und ich war verblüfft, es kam plötzlich Hilfe von einer Seite, wo ich gar nicht dachte. Weißt du, Gott hilft uns immer von Seiten, wo wir gar nicht denken. Von einer ganz anderen Richtung. Du denkst also, aus der Gemeinde wird es kommen. Nein, vom Teufel wird es kommen.
Nein. Und wir haben ungläubige Menschen manchmal mehr geholfen wie Gläubige. Ich habe den Gläubigen nicht gesagt, ich habe nur dem lieben Gott gesagt. Und Gott hat die Ungläubigen beauftragt, mir zu dienen. Dann fragen sie, geht es ihnen gut, brauchen sie etwas? Ach, ich muss da irgendwas loswerden, kann ich das bei ihnen loswerden? Und dann gibt er das, was er loswerden will. Und das ist genau der Betrag, den ich brauche. Nur als Beispiel. Gott benutzt den Teufel, um dir zu dienen. Kannst nicht verstehen. Lass es. Wenn du treu bist. Weißt du, die Ägypter mussten Israel diese goldenen und silbernen Gefäße geben, damit sie rausgehen und ihrem Gott dienen können. Die haben selber nichts gehabt. Aber die Ägypter, die haben das freiwillig gegeben, sogar mit Freude, nehmt mit und gebraucht es für euren Herrgott. Gott benutzt die Ungläubigen. Geschwister, und ich sage euch eines, wenn wir in Not sind, und Gott wird Leute benutzen, da wirst du verblüfft sein. Ich kenne einen Pastor in Melbourne, in Australien, bin ihm begegnet schon ein paar Mal, und eine ganz tolle Gemeinde. Und weißt du, Gott arbeitet auf ungewöhnliche Art und Weise. Gott will dich zuerst mal provozieren. Bevor er dich segnet, provoziert er dich, testet er dich. Bist du bereit? Und dieser Pastor ist auf einer Konferenz und dann begegnet einem anderen Pastor, der hat große Probleme. Aber dieser Pastor aus Australien will seine Kirche bauen. Der hat, glaube ich, Australien-Dollar zusammengesammelt für seine Kirche. Und der Herr spricht auf der Konferenz, gib diese 600.000 Dollar dem Bruder, der da jetzt in so großer Not ist und das unbedingt braucht, gib ihm dieses Geld. Und zu Hause sitzen seine Ältesten und warten und so weiter. Und dann kommt er nach Hause und sagt, ich habe dem Bruder das Geld gegeben und den Scheck ausgefüllt, 600.000, was wir gespart haben für unser Bauprojekt. Und sein Bauprojekt, was er planen wollte, hat 30 Millionen gekostet. Das konnte sowieso nicht ausfüllen, mit den 600.000 Australien-Dollar hätte er sowieso nicht schaffen können. Und hat gesagt, abgegeben. Die Ältesten sind böse auf ihn, verlassen die Gemeinde geht fast zugrunde. Aber er sagt, ich habe Frieden gehabt, Gott hat zu mir gesagt, ich soll diesem Mann Gottes dieses Geld geben, der braucht es. Und ich habe Frieden und ich habe das getan. Und er hat es auch getan. Und dann sitzt er fast verzweifelt, will eigentlich seinen Dienst quittieren, sitzt in seinem Büro, in seiner alten Kirche, wo er da ist, und sagt, lieber Gott, guck mal, ich war dir gehorsam, und jetzt geht, ich gehorche dir, ich vertraue dir, ich gehe mit dir, und was passiert? Es geht alles daneben. So schlimm habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, oder so tief unten, so bedrückt und so belastet war ich noch nie, wie ich jetzt bin. Gott testet, wenn Gott dir etwas Großes geben will, testet er dich. Und dann saß er da und weint fast fort und ist niedergeschlagen. Plötzlich klopft es an der Tür. Kommt ein Mann mit Walkman und Trainingsanzug reingerannt, pustet so aus dem letzten Loch und sagt, sind Sie das und das? Ja, sagt er, sind Sie das? Sind Sie Pastor? Ja, das bin ich. Ich muss Ihnen helfen. Was haben Sie für ein Problem? Sagt er, was können Sie? Weißt du, der kam verschwitzt von seinem Jogging. Kommt verschwitzt rein. Was können Sie? Ja, was haben Sie vor? Haben Sie irgendein Projekt vor? Ja, sagt, ich habe ein Projekt. Was wollen Sie machen? Ich will eine Kirche bauen. Zeigen Sie mal Ihre Kirche, die Sie bauen wollen. Guckt sich das an und sagt, was soll das kosten? 30 Millionen. Sagte, ich bezahl's. Ich bezahl's. Das war der reichste Mann von der Stadt. Gott hat, während er so sein Walkman-Welt läuft, spricht eine Stimme, geh und bezahl das, was der Pastor macht, und der hat Herzleiden gehabt, große Herzprobleme, oder du bist tot, bezahl oder du bist tot. Eine Stimme beim Laufen sagt ihm, und die Stimme ist so stärker geworden, und deshalb kommt er mit letzter Puste rein und bezahlt die ganze Geschichte. Die Kirche ist gebaut, diese Hillsong Church, die ist heute, die viele kennen, diese Kirche, haben diese wunderbaren Chorus und Lieder, die die Welt singt. Das ist die Geschichte von dieser Hillsong Church. So hat Gott diesen Millionär benutzt. Entweder du stirbst oder du bringst Opfer, bringst irgendetwas. Aber Gott testet zuerst mal den Mann Gottes auf Herz und Nieren. Der Herr prüft, bevor er dich segnet, auf Herz und Nieren. Vorher segnet er dich nicht. Deshalb wundert dich nicht, wenn du auf Herz und Nieren geprüft wirst und du stehst kurz vor einem Segen, kurz vor dem Durchbruch. Deshalb auf Herz und Nieren. Du kannst, du hast es alles in dir, aber jetzt wirst du das, was du hast, gebrauchen. Gib's anderen und es wird dir gegeben werden. Gib und es wird dir gegeben werden, ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Du bist der Auslöser. Du sollst dich verschwenden. Der Teufel ist böse, wenn du dich verschwendest. 600.000 Australien-Dollar darf zu verschenken. Dir nichts, mir nichts, da so ein Prediger von irgendwoher. Aber Gott hat es gesagt. Du ärgerst den Teufel, wenn du dich verschwendest für Gott, für Gottes Sache und so weiter. Durch Ärger, entweder wirst du krank, du bist tot oder du kannst dein Leben verlängern. Und dann, als das nachher rauskam, wer seine Kirche gebaut hat, das ist der geizigste Mann von ganz Australien. Der hat es gebaut. Der geizigste Mann. Nicht der geistlichste, sondern der geizigste. Gott kann die geizigsten benutzen. Er muss nicht unbedingt die geistlichsten benutzen, die geistigsten. Der Segen Gottes liegt in der Luft. Du musst es nur durch dem öffnen. Gott gibt dir seinen Segen und du musst jetzt dieses Paket annehmen und auspacken. Der alte Mensch wird eifersüchtig, wenn du siehst, was der Herr für andere alles tut und was tut er für mich. Und jetzt musst du schlucken. Der alte Mensch ist neidisch auf die anderen. Wenn du aufhörst, neidisch auf andere zu sein, sag, oh Herr, gib denen, wenn die reich sind und wenn es denen gut geht, geht es mir auch gut. Weißt du, Gott will erreichen, gerade durch diese Tests, dass du das alles loslässt, mein Freund, dass du allein für ihn bist. Gott will dich reservieren, allein für ihn. Und je mehr du dich von dir selber löst, desto mehr kann Gott an dir tun. Weggeben. Der alte Mensch will immer für sich alles haben. Nur selber den Segen genießen und so weiter. Aber du hast mehr Kraft, mehr Freude, mehr Frieden, wenn du anderen dienst. Du hast mehr Vergebung, wenn du anderen vergibst. Du multiplizierst dich in deinem Leben. Die beste Medizin für dein Leben, für deine Gesundheit, für deine Karriere oder was sonst, was du noch alles brauchst, ist, verschenk dich, verschwende dich. Du sagst aber, Herr, das ist für meine Altersversorgung. Vielleicht brauchst du keine Altersversorgung, vielleicht stirbst du vorher. Ja, das kann alles drin sein und das kassieren andere und streiten sich nachher über deine Altersversorgung. Weißt du, wir lachen, aber das ist biblisch. Du sollst dich verschwenden und der Teufel ist wütend auf Leute, die sich verschwenden, die das, was Gott ihnen gegeben haben, einfach verpulvern für Gott. Ich denke nur an Maria Magdalena in Bethanien. Da kommt sie in einer Stunde, Bibelstunde wie diese, und kniet sich vor dem Heiland nieder, salbt seine Füße und trocknet, zuerst mal mit ihren Tränen benässt sie die Füße und mit ihren Haaren trocknet sie und mit ihrem Öl, Nartenöl, das war ihre Altersversorgung damals, ihre Abfindung. So, und damit salbt sie Jesus. Und die Bibel sagt, und überall, wo auf der Welt das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt, was sie an mir getan hat. Jesus hat keine Salbung bekommen. Kein Mensch, kein Priester, auch nicht Johannes der Täufer hat ihn gesalbt. Niemand hat ihn gesalbt. Maria Magdalena hat ihn gesalbt. Und deshalb heißt er Christus jetzt auch der Gesalbte. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Du weißt gar nicht, was du für die Ewigkeit manchmal tust. Was du für die Erlösung der Welt tust manchmal. Ein Einzelner kann unheimlich viel tun. Das ist dir gegeben. Und Maria Magdalena ist so gesegnet. Überall, wie viel Marias und wie viel Magdalenas gibt es inzwischen? Du kennst bestimmt auch in deiner Verwandtschaft und Freundeskreis Magdalena. Und so weiter. Weißt du, von ihr wird gepredigt. Aber von diesen Geizhälsern. Wie viele Leute kennst du, wo noch Judas Ischariot heißt? Der war geizig. Der hat nichts gegeben, der hat nichts gegönnt. Hätten wir das verkauft, das hätten wir dafür Geschäft machen können und das Geld den Armen geben können. Gaben, die wir nicht gebrauchen, sind nutzlos. Stehlen die Diebe. Erkenntnis, die wir nicht gebrauchen, sind nutzlos. Weisheit, die wir nicht gebrauchen, ist wertlos. Liebe, die nicht gebraucht wird, die nicht in Umlauf gebracht wird, ist wertlos. Gaben, die falsch gebraucht werden, sind auch verkehrt. Aber richtig eingesetzte Gaben. Gott hat dir schon alles gegeben, was du brauchst. Und er wird eines Tages von dir zurückverlangen, was er dir gegeben hat. Denk nur an diese Geschichte mit den Talenten und Pfunden. Der eine hat 2 bekommen, der andere 5 bekommen, der eine 1. Ein Talent bekommen. Und was hat der eine gemacht? Er hat es vergraben. Und der Herr will mit Gewinn zurückhaben. Auch dein Leben soll mit Gewinn zurückgegeben. Dir ist das gegeben, was du brauchst. Und Gott weiß, ob du nur mit einem, weil Gott hat ihm ein Talent gegeben, weil er wusste, der Kerl kann sowieso mit dem nicht umgehen. Der will sowieso nicht in Umlauf bringen. Deshalb hat er ihm überhaupt nicht mehr weitergegeben. Dem hat gesagt, jetzt probiere ich mal mit einem, was macht er aus seinem einen Talent? Der hat nichts gemacht. Warum soll Gott dir Gaben geben in aller Liebe, wenn du sie nicht gebrauchst? Sei froh, dass er dir nichts gibt, dann hast du auch nichts zu verantworten. Ja, sei froh. Dann musst du nicht mehr vom Thron Gottes reden und sagen, Herr, hier hast du das Deine. Aber der eine, der nur zwei hatte, der hat sich verdoppelt. Der andere, der fünf hatte, der hat sich auch verdoppelt. Du solltest dich unbedingt verdoppeln. Es ist nicht richtig oder es ist nicht wichtig. Und weißt du, die meisten Christen wollen nur reine Gemeinde, reinen Glauben, nur keine faule Früchte bringen. Vergiss den ganzen reinen Glauben, so reines Evangelium. In meiner Bibel steht, ein Baum, der keine guten Früchte bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Weißt du, ein Baum, der kann zwischendurch auch ein paar faule Früchte haben. Also da kommt es auf die paar faulen Früchte nicht an. Aber gar keine Früchte zu bringen, das ist die Tragödie. Das ist die Tragödie. Weißt du, die meisten Christen, die möchten keine faulen Früchte bringen. Nichts Unrechtes, nichts Böses. Wenn du für Gott arbeitest, da gibt es Späne, da fliegen Funken, da werden Fehler gemacht, da macht sich dreckig. Wenn du für Gott arbeitest. Und die schlimmsten Sünder sind, die nichts tun. Die tatenlosen Christen. Deshalb, du bist herausgefordert. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um Frucht zu bringen. Auch wenn da ein paar faule Früchte dazwischen sind. Das ist, die paar faulen Früchte sind nicht die Tragödie. Gott hat dir was gegeben, jetzt fang an mit deinen Gaben zu wuchern. In einer Versammlung, das war noch in der Friedrichstraße hier in Berlin, wo wir waren als Gemeinde, hat Gott eine Prophetie gegeben und das ging mir durch Mark und Bein. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe wahrscheinlich heute noch nicht einmal alles ausgedacht, was in dieser Prophetie drin ist. Gott sagt in der Botschaft, halt euch nicht auf unter Bäume, die keine Frucht bringen. Haltet euch nicht auf unter Bäume, so Friedhofsbäume, so, verstehst du, die keine Frucht bringen. Wir sollten uns aufhalten unter Obstbäumen, auf der Obstplantage und nicht unter Bäumen, die keine Frucht bringen. Halte dich nicht auf bei Christen, die keine Frucht bringen, die nicht bereit sind, Frucht zu bringen. Der Herr wird sie eines Tages abhauen, die sind nicht mehr da. Dann wirst du überrascht sein und fragst, wo sind sie geblieben? Ein guter Baum bringt Frucht zu seiner Zeit. Nicht das ganze Jahr. Du wirst also kaum einen Baum finden, wo das ganze Jahr Frucht trägt. Höchstens im Paradies und so weiter, wo man 12-mal im Jahr erntet von dem Baum des Lebens. Aber sonst auf dieser Welt wüsste ich kaum eine Pflanze, die das ganze Jahr über jedes Mal Frucht bringt. Zu seiner Zeit. Aber da muss Frucht da sein. In einem guten Baum ist alles enthalten. Es hat die Voraussetzungen für eine gute Frucht, für viel Frucht. Wenn Gott dir einen Auftrag erteilt, dann gibt er auch das Vollbringen. Er gibt dir keinen Auftrag, wenn er weiß, das schaffst du sowieso nicht. Oder das ist nichts für dich. Also wenn Gott dir einen Befehl, einen Auftrag, eine Sendung gibt, dann kannst du die Sache auch ausführen. Also das muss sicher sein. Wenn du also einen Befehl von Gott bekommst, tu das, dann kannst du das. Das liegt in deiner Macht. Dann gibt er auch das Durchhaltevermögen, dann gibt es das Stehvermögen für dich, dann gibt es dir die Freudigkeit, dann gibt er auch die Mittel dazu. Und die kommen, wenn du Gott gehorchst, zuerst musst du durch große Prüfungen, durch Tests, durch Feuerproben, auf Herz und Nieren wirst du da geprüft, aber da kommen die Mittel. Und du bist überrascht, dass Gott dich versorgt. Dann gibt er auch die Möglichkeiten, die offenen Türen, da passiert alles, wenn Gott dir den Auftrag gibt. Und er hat dir den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt. Die Welt steht dir offen. Du kannst anfangen, wo du willst und überall warten die Leute auf dich. Wenn er dir die Gabe des Singens gibt, dann gibt er auch eine gute Stimme. Sonst gibt er diese Gabe nicht. Kommt auch gar nicht bei dir an. Hast auch gar keine Lust danach. Also die Gabe ist die, wozu du einen Wunsch hast. Wozu du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringen dich dahin. Er gibt Gaben. Die hast du eigentlich schon mitgebracht. Als kleiner Junge. Ihr werdet nie vergessen bei mir, in meinem Leben, da warum ich hier Prediger bin, manchmal bin ich überrascht und frage meinen Gott, warum. Das alles, was habe ich verbrochen? Was habe ich getan? Was ist mit mir passiert? Als kleiner Junge, ich kann mich noch erinnern, das ist die weiteste Erinnerung, wo ich zurückgehen kann in meinem Leben. Da mein Vater wir haben eine Bibel zu Hause gehabt, eine alte Bibel in Russland. Und dann kommt ein Arzt zu uns und der hat gehört, mein Vater hat eine alte Bibel, er will diese Bibel kaufen. Mein Vater, die waren sowieso nicht gläubig, mein Vater hat die Bibel verkauft. Hat so viel Geld bekommen für die Bibel, dass er eine Kuh sich kaufen konnte. Unsere Sophie, die Kuh ist Sophie. Das weiß ich noch, wie heute. Und wir haben diese Kuh gekauft. Und der Arzt, damit er Grund hat, damit wenn die Polizei kommt und fragt, was hat er dabei bei euch zu Hause gesucht, hat er die Kinder untersucht. Und wir mussten dann Mund aufmachen. Und ich glaube, dass dieser Mann ein gläubiger Mann war, dieser Arzt, der eine Bibel, das Wort Gottes suchte oder was weiß ich, Gottes Wort liebte, dann so viel hätte er nie, fast eine ganze, das Geld für eine Kuh hätte er nie uns gegeben, wenn ihm der Glaube an Gott nichts bedeutete. Dann, und ich weiß noch wie heute, ich muss meinen Mund aufmachen, nimmt einen Löffel, guckt da rein in den Mund und sagt, dieser Junge wird ein Prediger werden. Und ich war damals vielleicht so 5, 6 Jahre alt. Verstehst du, guckt in den Mund, und das habe ich nie vergessen. Und wenn ich, als ich Christ wurde, ging mir plötzlich durch Mark und Bein, als ich dann diese Berufung bekam, ich wusste, der hat schon damals gewusst, hat geweissagt über, ich weiß nicht, was er für meine anderen Geschwister, habe ich gar nicht aufgepasst, aber für mich, der wird ein Sprecher werden, der hat die Gabe des Sprechens. Und das war es auch so. Als ich nicht Christ war und noch nicht Christ war, dann hat bei mir Lenin, hing bei mir ganz groß an der Wand. Und wie Lenin da steht und spricht und so weiter. Und dann später, wo ich dann gläubig wurde, habe ich Billy Graham genommen mit der Bibel, die sich so ausfindet, da links und rechts. Weißt du, das lag irgendwie in meiner Mentalität, in meiner Gene, das lag irgendwo drin. Weißt du, es ist gegeben worden. Und jedes Kind kommt auf diese Welt mit einigen Gaben. Ob die Eltern gläubig sind oder nicht gläubig sind, spielt keine Rolle. Und jedes Kind, jeder Mensch hat eine Aufgabe für die Gesamtheit. Eine besondere Sendung, die muss er nur entdecken und freisetzen. Unser Auftrag ist von Gott gegeben worden, dieser Befehl, und du musst jetzt wollen. Jetzt noch ein paar Gedanken ganz schnell. Gott gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Das kommt beides von Gott. Du musst nur dafür sorgen, dass es freigesetzt wird. In der Gegenwart Gottes, sobald Gott gegenwärtig ist in deinem Leben, wird die Berufung deines Lebens freigesetzt. In dem Moment. Egal, was mit deinem Leben vorher war, aber du spürst, das ist. Und viele, die zum Beispiel gerne heilen oder dann bei Reiki landen, weil sie sonst noch bei irgendwelchen Spukgeistern landen und so weiter, diese Leute, die suchen, diese ganzen, die Heilpraktiker werden oder Psychologie studieren und so weiter, die haben eine Berufung für einen Dienst an Menschen. Die kommen nur in falsche Kanäle, in falsche Hände. Und erst wenn Gott sie benutzt, dann werden Gaben freigesetzt. Andere, die so hell sehen und wahrsagen und so weiter, die in spiritistischen Kreise geraten, die haben eine prophetische Gabe und die geraten in falsche Hände, weil der Teufel sie benutzt. Du solltest nur in die Hände Gottes fallen. Und ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, wenn die an dir vorbeigegangen ist, das war von ihrem alten Wesen, dann kam sie vorbei und du hast an den Nieren was und du hast an das was und so weiter. Die konnte das alles spüren. Ich habe gedacht, um Himmels Willen. Und es wurde ihr unheimlich. Das ganze Spüren aus ihrer alten okkulten Szene. Sie war mal ein Medium sogar und hat sich als Medium gebrauchen lassen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, Herr, was soll ich tun? Ich weiß, das ist aus dem alten Leben, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel, das alles kam zu mir, wo ich noch nicht Christ war. Ich wurde sogar manipuliert, wurde als Medium eingesetzt und missbraucht und gebraucht. Und weißt, wir haben dann gebetet und dann hat Gott uns gesagt, Fasten. Sie soll mal Abstand von der ganzen Sache bekommen und sie soll dann den Herrn fragen, Herr, wenn es von dir war, wenn es dann von dir diese Gabe ist, was du vor Grundlegung der Welt, weißt du, der Teufel weiß ganz genau, wer du bist, wo du herkommst, was deine Berufung ist, der hat dein Buch, dein Lebensbuch mitgelesen und wahrscheinlich sogar noch mitgeschrieben, womöglich. Das, bevor er gefallen ist, der hat alles gewusst, was Gott vor Grundlegung der Welt für dein Leben vorgesehen hat, das weiß er alles und deshalb versucht er so schnell wie möglich dich dazu in irgendeine okkulte Szene zu bringen. Und diese Frau ist dann frei geworden. Da hat eine Weile gar nichts gemacht. Die hat gesagt, ich will mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Ich lehne alles ab. Und ich möchte dann mit dem Heiland reden. Und was Gott sie benutzt, jetzt inzwischen, sie hat einen Hauskreis, sie hat mehrere Hauskreise in Süddeutschland, in der Gemeinde. Und sie betet für Menschen ganz ohne, da muss sie nicht mehr vorbeigehen. Die fängt an zu beten und die Menschen werden geheilt, während sie betet. Und die Heilungsgabe wirkt. Aber in ihr steckte der Wunsch, ich möchte Heilpraktikerin werden. Friseuse ist sie geworden. Das ist was sie geworden ist. Und so weiter. Aber sie wollte den Menschen dienen. Sie wollte für Menschen da sein. Das lag in ihr drin. Und alles, was du brauchst, liegt in dir drin. Deine Berufung, die musst du nicht entdecken, die musst du nur freisetzen. Aber nicht vom Teufel freisetzen lassen, sondern vom Heiligen Geist freisetzen lassen. Und vielleicht müssen ein paar Dinge korrigiert werden in deinem Leben. Und dass du sagst, meine Kraftquelle kommt vom Herrn. Alle meine Quellen sind in dir. Dass du dich nicht mehr an den Teufel anschließt, sondern jetzt an Jesus angeschlossen bist. Und von oben kommt es. Von oben, nicht von unten, von oben. Weißt du, in der okkulten Szene, wenn es von unten kommt, alles so warm. Nein, das kommt von oben alles. Okay, wir verstehen uns. Von oben kommt es. Vom Himmel, von der Gnade Gottes. Aber lass mich weitergehen. Ist so wichtig, dass du bleibst. Und dass du nicht von irgendjemand lernst und dich nicht jemand einsetzt und dich jemand ordiniert, so wichtig wie das ist. Du brauchst Unterstützung der Leute, aber es muss dir von Gott gegeben werden. Und du spürst, was dir von Gott gegeben ist und was dir von Gott nicht gegeben ist. Und was die Menschen dir eigentlich suggeriert haben und das, was du wo gelernt hast oder wo abgeguckt hast, das ist gestohlen. Gott will, dass du original bleibst. Und dass du auf niemanden neidisch bist und eifersüchtig bist oder bitter bist, dass dir mehr hat und so weiter. Ein Gebot, also das ist noch das alte Gebot von den 10 Geboten. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und Haus und Hof und Kind und Knecht und Magd und so weiter. Du sollst mit dem wirtschaften, was Gott dir gegeben hat. Du sollst nicht begehren, was der andere hat. Du hast genug und es reicht dir. Sei nicht neidisch auf den, der 2 Talente oder 5 Talente hat. Gebrauche dein Talent. Auch wenn du nur einen einzigen hast. Du kannst auch nicht mehr tun wie der, dich verdoppeln. Viele wollen niemals selbst sein, sie wollen immer jemand anders sein. Deshalb ist so wichtig, damit du dich entfalten kannst, werde ein Original. Søren Kierkegaard hat gesagt, wir werden geboren aus Originale und sterben aus Kopien. Werde ein Original. Und du kannst nur richtig funktionieren, wenn du dir treu bleibst. Wenn du dir treu bleibst. Und deshalb mein 14. Gebot heute, bleibe dir selbst und Gott treu. Bleibe dir selbst und Gott treu. Wir müssen und wir können nur richtig funktionieren, wenn wir aufhören, immer nach anderen zu gucken. Wie machen die das? Also ich probiere es auch mal auf diese Art. Und verstehst du, das ist nicht deine Art. Bille, der verlängert die Füße und verkürzt sie oder was sonst auch immer. Die anderen machen wieder anders. Aber Gott will dir, dass du mit deiner Gabe dienst, die er dir gegeben hat. Und zwar speziell nur dir. Gott gab der Gemeinde Gaben. Und die Gemeinde hat alles, was sie braucht. Und die Gemeinde, Jesus ist gut versorgt. Glaub mir das, Gott hat Aposteln, Propheten, Lehrer, Evangelisten, alles der Gemeinde gegeben. Wenn der Gläubige in Jesus bleibt, wird er viel Frucht bringen. Der muss nur jetzt in Jesus bleiben, die Gemeinde muss nur in Jesus bleiben. Und dann kannst du dich richtig entfalten. Immer in Jesus. Immer in Jesus bleiben. Wenn die Gemeinde sich an den Vorgaben Gottes hält oder wenn du dich an den Vorgaben Gottes hältst, wirst du ein Segen sein. Der Segen wird fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir wachsen und reifen, wenn wir uns an den Herrn halten. Wir werden gesund, fit, wenn wir anfangen, an den Herrn halten und das tun, was er uns geboten hat zu tun. Wenn jeder Einzelne seine Berufung erkennt und seine Gabe entdeckt in Gott und die Stimme Gottes hört und gehorcht und so weiter und seine Rolle richtig spielt, wie Gott es haben wollte. Was glaubst du, wie herrlich wir hier auf Erden hätten, wenn jeder sein Part sauber spielen würde? Wenn jeder andere dem anderen beisteht, den anderen ermutigt und anderen hilft und fragt, wie geht's dir, wo kann ich dir helfen und so weiter. Was glaubst du, wie schön wir hier auf der Gemeinde hätten? Aber der Teufel versucht immer wieder so Keile einzutreiben, dass man murrt, die haben mehr Suppe im Teller. In Jerusalem in der Urgemeinde. Und schon entsteht Streit und Zwietracht und Spannung und die Wunder und Zeichen hören auf. Der Segen, die wahre Entfaltung der Gemeinde Jesu hört auf, sobald Zwietracht unter den Christen kommt. Bleibe ein Original und sei zufrieden mit dem, was du hast, was Gott dir in deinem Teller gelegt hat. Und diene Gott mit Freuden, komm vor dein Angesicht mit Frohlocken. Alles, was du brauchst, um selig zu werden, ist dir schon gegeben worden. Um das Ziel zu erreichen, um stark zu sein, um siegreich zu sein, um Teufel zu vertreiben, dir ist alles gegeben. Du musst es nur gebrauchen. Gott wird dir nicht mehr geben. Du musst nur die Dinge gebrauchen. Also manche Leute beten um mehr von dem Heiland. Nein, du brauchst mehr von dir, von Christus in dir. Das ist, was du brauchst. Und je mehr Christus in dir ist, je mehr Heiliger Geist in dir ist, desto mehr Licht hast du für deine Entfaltung. Du brauchst keine extra Offenbarung, hör auf mit diesem Unsinn. Du hast genug Licht. Weißt du, jemand hat gesagt, ich habe so Schwierigkeiten mit den schwierigen Texten der Bibel. Dann hat er gesagt, weißt du, bei mir ist es gerade umgekehrt. Ich habe so viele Schwierigkeiten mit den Texten, die ich verstehe und die zu mir sprechen. Da habe ich viele Schwierigkeiten. Die anderen, die machen mir keine Probleme. Aber die Dinge, die ich verstehe. Du brauchst keine extra Offenbarung. Das, was du wissen solltest, das weißt du bereits. Und jeder von uns hier in Deutschland, der mindestens 5-mal unser Gottesdienst besucht hat, jeder von uns hier in Deutschland ist schon ein Experte, wenn er nach Afrika oder sonst irgendwo in den Dschungel geht, zu den Heiden, gibt es ja keine Heiden mehr, aber zu den Eingeborenen und dergleichen. Du weißt mehr vom Heiland. Heute in dieser Freikirche, hier in unserer Gemeinde, weißt du mehr von Jesus, als mancher Kirchenmensch, der 40 Jahre in der Gemeinde kommt. Ich habe Leute gehabt, die haben mir erzählt, ich bin 1 oder 2 Jahre hier bei euch in der Gemeinde, und das habe ich in 30 Jahren in meinem Kirchendienst, obwohl der Älteste war, nicht gehört. Als Kirchenvorsteher. Verstehst du, was haben die da gehört? Was haben die gepredigt? War er überhaupt im Gottesdienst? Oder hat er die ganze Zeit geschlafen? Die Frage ist, die muss ich stellen. Also wenn du 40 Jahre, 30 Jahre in der Kirche bist und hier nur in einem Jahr so viel erfährst, was du in 40 Jahren im Kirchendienst erfährst, da frage ich mich. Weißt du, du musst nur einfach das einschalten, was Gott dir gegeben hat. Das bedienen, was der Herr dir geschenkt hat. Viele sind zu faul zu suchen und Gott hat für Faule natürlich nichts übrig. Wenn du Gottes Willen erkennen möchtest, und ich denke Kirchenvater Augustinus, was ist mit ihm los gewesen? Er fragt, was ist der wahre Gott, wer ist der richtige Gott? Und dann ist er bei einem Philosophen, einem gläubigen Philosophen, nein, das war kein gläubiger Philosoph, aber besucht einen Philosophenkollegen und redet, was ist der wahre Gott, der lebendige Gott? Und da drüben auf der anderen Seite vom Zaun, da ist ein kleines Mädchen, hat so ein schönes Lied gesungen, nimm und lies. Nimm und lies und üb dieses Lied, nimm und lies. Und der Heilige Geist spricht zu ihm und sagt, genau das ist es, nimm und lies das Wort Gottes. Da steht alles drin, was du brauchst. Und so ist er Kirchenvater geworden, von heute auf morgen. Nimm und lies. Weißt du, wir denken immer Sonderoffenbarung. Der Herr muss zu mir persönlich reden, durch Pastor Matthäus, das ist eine spezielle Prophetie, eine spezielle Offenbarung. Nein, Gott muss zu dir nicht reden und er braucht es nicht zu dir reden. Du hast, was du weißt. Saul von Tarsus wird berührt von Gott. Jesus sagt, ich bin Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann, ja, wer bist du? Dann sagt der Herr, geh in die Stadt und man wird dir alles sagen, was du zu tun hast. Geh in die Gemeinde, dort ist dein Bruder Ananias da, Damaskus, da ist eine schöne Gemeinde dort, geh dorthin und das wird dir alles gesagt werden. Knie dich rein, forsche und in 3 Tagen ist der Mann erleuchtet gewesen. So, du wirst entdecken, was du brauchst, du wirst finden, was du brauchst. So, geh und lies und höre. Hör gut zu. Weißt du, ich predige, aber nicht alles ist für dich. Vielleicht nur 1% und vielleicht nicht einmal das. Aber dieses eine sollst du rauspicken und sagen, ja Herr, das war's, was ich hier wissen sollte. Ein Vater liegt im Sterben, 2 Buben sind da und die fragen, Vater, wie geht's jetzt weiter und so weiter. Und sagt der Vater, im Acker ist ein Schatz vergraben. Kennst vielleicht diese Legende? Ist ein Schatz vergraben. Und dann verstirbt er und die Buben konnten nicht mehr fragen, wo der Schatz liegt. Und die haben nur gehört, Acker. Und jetzt haben sie im Frühjahr das den ganzen Acker umgegraben und den Schatz nicht gefunden, waren erschöpft und fertig und dann sehen sie Getreide auf und es wächst und es ist gut. Im nächsten Frühjahr graben sie wieder weiter nach, wo ist der Schatz? Die suchen immer den Schatz, vielleicht etwas tiefer graben auch etwas tiefer, die suchen diesen Schatz im Acker nicht gefunden, haben wieder Getreide ausgesät und haben so reiche Ernte bekommen, diesen aufgewühlten Ackerboden. Und dann haben sie begriffen, der Schatz liegt im Acker. Wenn wir graben und wühlen und puddeln, wir werden den Schatz finden und dann aussehen und der Same wird aufgehen, der Same des Wortes Gottes, wenn der Boden so richtig vorbereitet ist. Du musst nur graben und du wirst die Gnade Gottes, die Kraft Gottes entdecken. Begreife, in deinem Leben liegt ein Schatz vergraben. Und zwar ein ganz gewaltiger. Und du sollst aufhören zu betteln. In dem Wort Gottes liegt ein Schatz. Und du hast deine Bibel. Manche haben 10 Bibeln zu Hause und wissen nicht, in welche sie heute lesen sollten. Du solltest aufschlagen und sagen, Herr, rede, und der Herr wird zu dir reden. Gott hat dir bereits alles gegeben. Er kann dir nicht mehr geben, als was er gegeben hat. Er hat sich verausgabt. Gott hat nichts mehr zu geben. Alles, was er je hatte, je besaß, hat er dir anvertraut. Treue Knechte Gottes erfüllen ihre Sendung, ihre Bestimmung. Sie wissen, wir sind für Gott da. Gott hat nichts mehr, und das, was Gott hat, das leben wir jetzt aus. Du hast alles in dir heute Abend. Und jetzt halte ich ein bisschen fest. Vielleicht sage ich was Negatives, was dich verletzt. Du hast alles in dir, um alle Werke Satans zu zerstören. Alle. So wie Jesus vom Vater gesandt war und die Werke Satans zerstören konnte, so bist du da, alle Dämonen und alle unreinen Geister zu vertreiben. Du musst nur loslegen. Du hast alles in dir, jetzt bitte vorsichtig, du hast alles in dir, um aus dir ein Heiliger wird oder ein Teufel. Du hast alles in dir. Aus dir kann beides werden, ein Heiliger und ein Teufel. Die Bibel sagt, halte, was du hast. Du kannst die Welt auf den Kopf stellen. Du kannst Dinge verändern. Du kannst die Stadt zubetonieren und zupflastern oder aus dieser Erde einen Garten Eden machen. Das liegt in deiner Hand. Ist dir anvertraut. Gott hat es dir anvertraut. Und das kannst du machen. Und das sind Gedanken, die ich dir gegeben habe. Es liegt jetzt an dir, was du daraus machst. Und Gott wird dich eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Zur Verantwortung ziehen. Was ist aus deinem Leben geworden? Was hast du aus deinem Leben gemacht? In einer Gemeinde, wo ich mal war und diente, gab es eine Vision, eine sehr merkwürdige Vision. Und ich erzähle ganz schnell im Telegrammstil, die Zeit will ich nicht unnötig strapazieren. Da sagte ich, sehe, ich bin am Thron Gottes, am Gerichtsthron Gottes, er sieht dann, und da ist ein Stuhl vorne vor dem Thron Gottes, da werden Leute, Einzelne werden nach vorne gerufen, kommt ein Einzelner, und dann plötzlich werde ich gerufen, und statt dass ich aufstehe, und es war ein älterer Mann und so weiter, statt dass ich aufstehe, sagt der Mann und erzählt so, steht plötzlich ein junger, dynamischer Mann, adrett angezogen, stark, siegreich, also wie ein erfolgreicher Geschäftsmann. Also so beschreibt er jetzt in Worten, was ich ganz schnell sage. Ich gehe nach vorne und setze mich auf meinen Stuhl. Aber eigentlich weiß ich, das ist ja mein Stuhl, ich muss da drin sitzen. Und dann beschwert er sich bei Gott, Gott hat ja ihn gerufen jetzt. Er sollte auf diesem Stuhl sitzen, aber da ist der andere da. Dann sagt der Herr, nein, das ist jetzt das Gericht. Der andere, das ist das, was aus dir hätte werden können. Und das, was du jetzt siehst, das bist du, was aus dir geworden ist. Wir werden am Thron Gottes gar nicht, Jesus sagt, ich richte niemand. Plötzlich steht der andere aus, dein Original, das, was Gott wollte von dir, was im Himmel aufbewahrt ist, der steht und plötzlich gehst nicht nur du, sondern dein Zwilling geht mit dir. Und plötzlich, was sucht der da? Das ist dein Gericht. Und Gott wird zeigen, das hätte aus dir werden können, wenn du mir vertraut hättest, wenn du mir gehorcht hättest, wenn du mir geglaubt hättest, wenn du treu gewesen wärst, wenn du alles getan hättest, was ich befohlen habe zu tun, das wäre aus dir geworden. Und du hast eine Zwillingsschwester, einen Zwillingsbruder, und die werden aufstehen an jedem Tag, und das wird Gericht sein. Wie wirst du bestehen? Es war so ein Schock in dieser Gemeinde, als dieser Bruder das erzählt. Der Bruder war als erstes vorne am Altar und die ganze Gemeinde war auf den Knien. Wenn dieser Tag kommt, wo dann wir, jeder Einzelne nach vorne gehen muss und Gott sagt, komm, Johannes, mach du das. Und dann kommt noch ein anderer. Und was suchst du da? Das ist das Original. Dein Original, unser Original. Wir haben einen Auftrag. Und alles, was wir brauchen, hat Gott uns bereits gegeben. Und wir werden nach dem gerichtet, was wir aus uns gemacht haben oder nicht gemacht haben. Es liegt das in deiner Hand. Vater, ich danke dir, dass du uns heiligst heute Abend und dass du zu uns redest heute Abend. Alles, was wir brauchen, ist uns gegeben. Gib uns deinen Heiligen Geist noch, wir müssen noch die Fülle haben. Der Heilige Geist ist ausgegossen, wir müssen es nur empfangen, nur tanken, nur die Tankstelle anfahren und nur bitten. Und der Vater wird den Heiligen Geist geben, allen denen, die ihn darum bitten. Und heute Abend bitte ich um die Fülle des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, in unsere Mitte und erfülle jeden Einzelnen, sodass wir unser Original voll und ganz entfalten können nach deinem Ratschluss. Sodass wir wie Jesus sagen können, Vater, ich habe deinen Willen getan und meine Speise ist deinen Willen. Willen zu tun. Herr Jesus, und ich möchte von dir lernen und ich möchte in deine Schule gehen und ich möchte all das umsetzen, was du uns auch heute durch dein Wort gelehrt hast. Segne uns. Amen.